Es ist der 26. April 2002 am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Es ist der letzte Tag der schriftlichen Abiturprüfung. Dennoch ein gewöhnlicher Vormittag. Bis um 10.45 Uhr ein Schüler schwer bewaffnet die Schule betritt und ein Massaker anrichtet. 17 Menschen werden an diesem Tag ihr Leben verlieren. Ein Tag, der die ganze Nation schockierte und bis heute in den Köpfen vieler als Erinnerung verankert ist. Heute bei True Crime Germany, Amoklauf von Erfurt. Herzlich willkommen zur 16. Episode von True Crime Germany. Wir sind wieder da nach längerer Pause. Ich begrüße bei mir an meiner Seite natürlich wieder den wundervollen Dominik.
Hallo.
Und neu mit an Bord begrüße ich ganz herzlich Stefan.
Aloha.
Stefan ist bei uns neu in der Besetzung dabei. Toni hat uns mehr oder weniger verlassen, aber braucht ihr keine Angst haben, ist alles freundschaftlich auseinandergegangen. Es schließt auch nicht aus, dass er in Zukunft mal wieder bei der einen oder anderen Episode als Gast dabei sein wird. Also alles gut, macht euch keine Sorgen. Stefan wird Toni mehr oder weniger ersetzen und darf sich jetzt erstmal vorstellen für euch.
Ja, guten Tag, ich bin der Stefan. Ich bin eigentlich schon ein Podcast-Veteran, habe 2011 mal mit dem Podcasten angefangen. Damals mit dem Zombie-Bunker-Podcast, den ich so ein bisschen zu meinem Blog damals über alte Filme, B-Movies, C-Movies und D-Movies gemacht habe. Und dann in manchen verschiedenen Formaten, Second Unit oder Play Together, Podroll etc. zu Gast gewesen. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch hier dabei sein darf. Ach so, und bei Twitter der Weltraumhirsch zu finden.
Sehr gut. Wir übrigens unter True Crime GER. Den Gag lassen wir uns natürlich nicht nehmen.
True Crime GER.
Sehr gut, stimmt. Ja, wie ihr bereits im Intro erkennen konntet, geht es bei uns heute um den Amoklauf von Erfurt. Bevor wir genauer in den Fall eingehen, gibt es da ein paar Sachen, die wir definitiv vorher abklären wollen. Also zum einen generell, warum wir diesen Fall heute besprechen. Ist relativ eindeutig, der hat jetzt einfach seinen 15. Geburtstag gehabt. Dieser Fall war jetzt auch nochmal in der Presse, es gab viele Berichte drüber, es gab ja auch wieder eine Gedenkveranstaltung. Deswegen ist der Fall mehr oder weniger aktueller denn je. Und man muss auch dazu sagen, wir haben halt auch so diese Art Fall, also ein Amoklauf oder sowas in der Art, so ein Massaker, um es mal etwas weniger subtil auszudrücken, noch nie besprochen bei True Crime Germany. Und da passt es einfach rein. Wir werden, so gut es geht, den Namen des Täters in diesem Falle nicht verraten. Dominik, warum machen wir das nicht?
Ja, also es kennt ihn ja jeder. Es ist ja kein Geheimnis, wer diese Tat verübt hat. Aber aus psychologischer Sicht, das ist auch die Meinung von Experten, ist es besser, in der Berichterstattung nicht auf den Täter namentlich zu verweisen. Einfach deswegen, weil potenzielle Nachahmer oder Leute, die ihn vielleicht idolisiert haben, da gibt es einen ganzen Bereich, auch im Internet, der sich da austauscht und der solche Leute gerne zu Märtyrern dann macht. Um das zu vermeiden und um zu vermeiden, dass dieser Ruhm erzielt wird, nachdem diese Leute dann streben, so dieses Gefühl, ich werde damit berühmt und damit, da spricht jeder über mich, auch nach meinem Tod. Diesen Ruhm wollen wir dieser Person einfach nicht zugestehen. Das hat die Person nicht verdient und auch die Tat nicht. Und deswegen haben wir uns bewusst dazu entschieden, auch nach dieser Art vorzugehen und den Namen des Täters so gut es geht zu vermeiden. Jeder, der nachschauen kann, der kann nachschauen. Die meisten werden es eh wissen, wie er heißt. Der Name ist einfach mittlerweile trotzdem bekannt. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, das zu vermeiden.
Ja. Es ist der 26. April 2002. Die kommenden Abiturienten des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt sollen an diesem Tag ihre letzte schriftliche Prüfung absolvieren. 10.45 Uhr betritt ein ehemaliger Schüler, der noch vor einem halben Jahr die Gänge des Gymnasiums regelmäßig durchquerte, das Gebäude. Die Person begibt sich zielgerichtet auf die Toilette. Er maskiert und bewaffnet sich. Direkt von der Toilette aus begibt sich der junge Mann in das Sekretariat. Er erschießt die stellvertretende Schuldirektorin und deren Sekretärin. Anschließend begibt sich der Täter in den ersten Stock. Dort setzt sich das Blutbad fort. Auf der Treppe wird ein Lehrer erschossen. Der anwesende Lehrer in Zimmer 105 wird ebenfalls ohne Umwege vom Amokläufer aus dem Leben genommen. Im Gang wird ein zu Hilfe eilender Lehrer ebenfalls Opfer. In der zweiten Etage irrt der Amokläufer durch die Gänge und Räume. Scheinbar wahllos feuert er auf Lehrkräfte, nur um in einem anderen Raum Gnade walten zu lassen. In der dritten Etage wird eine weitere Lehrerin getötet. In einem Raum stirbt eine Referendarin. Als der Täter wieder im Flur ist, tötet er wieder eine Lehrerin. Auf dem Flur erkennt und identifiziert eine Schülerin den maskierten Täter und stellt fest, dass es sich um einen ehemaligen Mitschüler handelt. Auf dem Weg zurück in den zweiten Stock erschießt der Amokläufer einen Lehrer. In der zweiten Etage angelangt, muss der Täter feststellen, dass sich seine Taten bereits rumgesprochen haben und sich viele Klassen bereits in ihren Räumen verschanzt haben. Viele Schüler sind auch schon auf der Flucht. Opfer findet der Mörder dennoch. Er schießt mehrfach auf eine Lehrerin. Anschließend sucht er einen Raum auf, den er zuvor schon aufsuchte. Doch jetzt ist die Tür verriegelt. Er schießt 8-mal auf die Tür. Es sterben 2 Schüler innerhalb des Raums. In der ersten Etage hat ein Schüler auf der Toilette Glück, als eine Kugel in seinem Rucksack stecken bleibt. Auf dem Schulhof erschießt der Täter eine weitere Lehrerin, die sich gerade um die Evakuierung der Schüler kümmert. Die erste Polizei trifft ein. Nach einem Schusswechsel flüchtet der Amokläufer zurück in den ersten Stock. Von hier erschießt er einen Polizisten. Im Flur trifft er, mittlerweile unmaskiert, auf einen weiteren Lehrer, dem bewusst war, wen er vor sich hat. Der Lehrer redet auf den Amokläufer ein und bringt ihn dazu, sich auf ein Gespräch in einem Raum einzulassen. Doch der Lehrer handelt reaktionsschnell und schließt den mehrfachen Mörder im Raum ein. 1,5 Stunden später wird die Leiche des Amokläufers in genau diesem Raum gefunden. Der ehemalige Schüler des Gymnasiums und nun 16-fache Mörder hat sich selbst gerichtet. Ja, das ist mehr oder weniger das Ablaufprotokoll dieser Tat. Das Erschreckende daran ist, dass sich diese 16 Morde und sein eigener Selbstmord innerhalb von einem Zeitraum, wie war's? Helft mir mal kurz, müssten 20, 30 Minuten gewesen sein.
Ja.
Dann war der ganze Spuk sozusagen schon vorbei.
Ja.
Und das ist schon drastisch, wenn man das so sich vor Augen führt, dass wie viele Menschen leben in einer so kurzen Zeit, so kaltblütig und mehr oder weniger gewissenlos ausgelöscht werden, macht einen das eigentlich fassungslos.
Ja, gerade die kurze Zeit ist so das, was mich auch immer so schockiert hat an der ganzen Sache. Wenn man das sich so durchliest und anhört, dann geht man eigentlich davon aus, dass sich das über mehrere Stunden vielleicht hinzieht, aber es war wirklich so, wie du gesagt hast, Chris, er ist in das Gebäude reingegangen, mehr oder weniger zielgerichtet, er hat ja auch nach der Direktorin gefragt, also es wurde dann später auch irgendwie im Nachgang wurden dann Stimmen laut, die behauptet haben, er hätte da gezielt nach Lehrern gesucht, aber das kann natürlich auch sein, dass er sich dann quasi der Situation angepasst hat, weil die Lehrerin, die Rektorin, die er eigentlich gesucht hat, die waren nicht zu sprechen aufgrund der Abiturprüfungen, die da gerade anstanden oder die gerade durchgeführt wurden. Und deswegen hat er dann die Sekretärin erschossen. Ob das jetzt so geplant war oder nicht, das kann man im Nachgang natürlich nicht mehr hundertprozentig sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er sich da einfach in die Situation angepasst hat und dann mehr oder weniger geschaut hat, okay, wen erwische ich denn, so hart wie das jetzt klingt, wen erwische ich denn vielleicht gerade, wer läuft mir denn gerade über den Weg, wen mag ich nicht oder wer hat den Tod verdient und wer nicht. Also man kann ja hinterher auch oder generell nicht in den Kopf von solchen Personen reinschauen, aber es ist, wie du sagst, Chris, es ist schockierend, wie schnell sich ein ganz normaler Schultag für die Schüler dort an der Schule in Erfurt sich wandelt zu einem, ja, zu einem fast schon filmischen Albtraum, den so niemand hätte vorhersehen können oder wo niemand damit gerechnet hat, dass sowas in so einer kleinen, eher provinziellen Schule in Erfurt passieren kann.
Es ist ja auch generell so, dass halt man das wirklich, dass dieser Stoff, diese so ein Verbrechen ja wirklich für uns nur in den Köpfen passiert ist, vielleicht in den USA, Columbine zum Beispiel, und man hielt es eigentlich eher nicht für möglich, dass sowas, was uns eigentlich total fremd ist und was in Deutschland zuvor meines Erachtens auch zumindest in diesem Umfang noch nie geschehen ist, einfach dann so stattfindet. Und mich würde mal kurz interessieren, bevor wir dann wieder zurück vor allem zum Täter dann mal kommen, interessieren, wie ihr das damals, also damals 2002 aufgenommen habt, als das passiert ist. Jetzt vollkommen, wie habt ihr davon erfahren? Was habt ihr dabei gedacht? Ich meine, wir waren ja auch alle unterschiedlich alt. Also ich war jetzt da zum Beispiel 15. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wie habt ihr das aufgenommen damals?
Ja, also, Stefan, fang du an, genau.
Ja, also Bei mir war es tatsächlich so, ich müsste da so 16, 17 gewesen sein und halt auch eigentlich mitten in dieser Phase, Sekundarstufe 2 am Gymnasium. Wobei ich an dieses Ereignis ganz konkret, für mich verschwimmt das alles so ein bisschen auch mit dem Thema Columbine, weil das innerhalb von relativ kurzer Zeit war und dann in den Medien ja auch relativ breit getreten wurde. Und ich glaube, für mich war auch weniger so dieser Anschlag oder dieser Amoklauf an sich ein Thema, sondern eher alles, was dann quasi daraus entstanden ist und die Folgen und die Implikationen, die sich daraus ergeben haben. Damit habe ich mich dann eigentlich so beschäftigt, weil dieses konkrete, diese Tat, das ist irgendwie sowas Abstraktes gewesen, wo man sich so denkt, naja, sowas passiert ja bei uns eigentlich nicht, dass man sich das gar nicht so gegenwärtig vorgehalten hat irgendwie.
Ja, also ich war auch so alt wie du, Stefan. Ich kann mich daran erinnern. Ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, dass das für dich so ähnlich war wie Columbine. Bei mir war es nämlich komplett anders, weil Columbine, weiß ich noch, war für mich so ziemlich, da war ich auch noch jünger, muss man dazu sagen, aber war für mich so ziemlich noch weit weg. So, also da hatte ich noch so das Gefühl, okay, das ist fast wie ein Film. So kommt es einem vor, da gab es ja auch diese berüchtigten Aufnahmen aus der Cafeteria von den beiden, wo sie dann noch diese Bomben geworfen haben und sich da dann noch irgendwie, ja, also es wirkt, als würden sie sich selbst inszenieren, wobei ich nicht glaube, dass sie wussten, dass die Kamera läuft, aber es wirkt sehr, sehr filmisch, auch die Aufnahmen von den Schülern, wie sie fliehen und so. Dadurch, dass es auch räumlich so weit weg ist, in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, das ist schlimm, mir war das auch bewusst damals, aber das ist halt was in Amerika passiert, so wie es viele andere auch gedacht haben. Sowas ist nicht in Deutschland oder vielleicht nicht mal sogar in Europa, sondern das ist ein rein amerikanisches Phänomen. So nach dem Motto, die drehen dort halt alle durch. Das ist jetzt überspitzt ausgedrückt, aber so, wie es halt auch gerne im ländlichen Gebrauch immer mal so erwähnt wird, wenn man darüber spricht. Und als dann Erfurt war, da war ich auch, das war relativ, ja, in meinem vorletzten Schuljahr an der Realschule. Und es war auch noch, man muss sich das immer bewusst machen, heutzutage ist es ja nicht selbstverständlich. Damals gab es ja noch kein mobiles Internet. Das war ja noch weit, weit, weit weg. Da hatte man halt ein Handy. Aber man hatte ja keine Möglichkeit, irgendwie unterm Tag, wenn man in der Schule saß, an Informationen zu kommen. Und wir waren dann halt in der Schule und haben dann halt geguckt. Und es war eigentlich ein ganz normaler Schultag. Und dann kurz, nachdem ich dann zu Hause angekommen war, habe ich dann schon irgendwie gesehen, dass meine Mutter mich angerufen hat. Dann habe ich einen Fernseher angemacht und dann kam das so mehr oder weniger alles auf einen eingeschwappt. So, die Medien waren voll von der Berichterstattung. Gab wieder hier dieses typische RTL diesen typischen RTL-Aufreißer, irgendwie Drama in Erfurt oder sowas, was dann da war. Und dann sind diese ganzen Informationen auf einmal auf einen eingeschwappt. Heute kriegt man das ja immer so stückchenweise, wenn man dann am Handy ist, dann kriegt man hier eine Info, da eine Info, aber da brach es dann so über mich herein und das war so der erste Moment, wo ich mir dann bewusst machen musste, dass sowas nicht nur in Amerika passieren kann, sondern eben auch bei uns und sogar noch in der Nähe von meinem Wohnort. Also Erfurt ist jetzt hier von Coburg gerade mal irgendwie 1,25 Stunden mit dem Auto entfernt. Und es war schon was komplett anderes als damals bei Columbine. Und ich stimme dir zu, Stefan, auch der Nachgang hat mich noch sehr beschäftigt als Spiel- und Filmfan und als Musikfan speziell. Da hat man mit sowas ja sowieso eine ganz eigene Bindung dazu, aber in dem Moment war mir das natürlich noch nicht bewusst, sondern da habe ich erst mal gedacht, wie kann das sein, dass sowas an einer Erfurter Schule passiert, dass das ganz normal ist, dass Menschen überall vielleicht zu sowas fähig sind. Das ist mir da irgendwie nicht in den Sinn gekommen, sondern ich fand es unbegreiflich, dass sowas in der Nähe von mir, also in meiner fast unmittelbaren Nähe, möglich ist, dass sowas passiert.
Ja, ich finde es total interessant, weil ich habe mir das jetzt auch so im Nachhinein nochmal so versucht zu reflektieren, wie das damals eigentlich war und ob ich zum Beispiel unmittelbar danach oder auch in der Zeit in der Schule irgendwie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie Angst oder gefühlt hätte oder dass mir irgendwie unwohl war. Und ich bin dann eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, bei uns war es tatsächlich so, dass Ende der 90er schon mal jemand Amok gelaufen ist, wobei das muss man ein bisschen einschränken, das waren halt relativ wenig Opfer. In so einer Kleinstadt ist es natürlich aber auch ziemlich krass mit 16.000 Einwohnern. Das war auch so ein Sportschütze, es war aber eine Beziehungstat, der seine Frau niedergestreckt hat und dann noch Kollegen aus dem Schützenverein und das war halt dann unmittelbar in unserem Ort und halt wirklich real und greifbar für mich. Und ich weiß nicht, ob mich das so im Nachhinein abgehärtet hat, aber ich für meinen Teil habe mich nach der Tat und was da alles passiert ist, überhaupt nicht in meiner Lebenswelt davon beeinflusst gefühlt. Wie war das bei euch? Also habt ihr euch da in der Schule irgendwie komisch gefühlt oder habt ihr irgendwie gedacht, sowas könnte theoretisch hier auch passieren und durch irgendwie anders verhalten oder so? Wie war das bei dir, Christian?
Also bei uns war es tatsächlich eher so, dass gerade auch durch die Medienberichterstattung, auf die wir später noch eingehen, eher zur Folge hatte, dass du, wenn du als Schüler bei uns am Gymnasium, sag ich mal, eher in diese alternative Richtung von deiner Musikgeschmack, von deinem Kleidungsstil, wie auch immer, oder aus der Gothic-Szene oder Mettler warst, dann war es so, dass dadurch, dass halt die Medien vorher schon, da wirst du ja später noch drauf eingehen, gesagt haben, ja, das ist böse Teufelsmusik, was auch immer. Und dann haben tatsächlich viele andere Mitschüler dann gesagt, ja, muss man aufpassen bei dem, der kann bestimmt auch Amokläufer werden, der hört auch so eine böse Musik und sowas. Das ging bei uns eher in diese Richtung, weil für viele, klar, Columbine ist damals passiert, da war ich jetzt aber zum Beispiel gerade mal 12 Jahre alt, als das passiert ist. Und da hat man sich jetzt um so eine Sachen als Kind noch nicht so wirklich gekümmert. Man hat es mitbekommen, auch die Geschichten danach, aber nicht so für wahrgenommen. Der Begriff Amokläufer war in diesem Sinne nicht im Kopf manifestiert, wie denn nach Erfurt zum Beispiel. Und da haben viele das halt so verarbeitet, dass sie halt irgendwie mit dem Finger auf andere Schüler gezeigt haben und gesagt haben, ja, da muss man aufpassen, der ist auch so einer und sowas. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis sich das gelegt hat, aber das ist so. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, es gab jetzt irgendwie nichts, was sich am Schulalltag dadurch geändert hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir in manchen Unterrichtsstunden, gerade so in diesen Fächern, wo es doch eher um soziale Kompetenzen und so weiter geht, Sozialkunden zum Beispiel, haben wir dann auch darüber geredet und das verarbeitet, aber natürlich nie so tiefgründig, wie sowas vielleicht eigentlich vonnöten wäre. Mhm. Aber ansonsten hat sich das eigentlich nicht weiter ausgestrahlt darauf.
War bei uns ähnlich, ja. Also auch wir, ich kann mich auch noch dran erinnern, wir haben in manchen Unterrichtsstunden, das kam halt immer auf den Lehrer an, manche haben halt, die haben es dann angesprochen, haben aber gesagt, sie wollen da nicht drüber sprechen. Wenn jemand den Bedarf hat, soll er sich einen Lehrer suchen und soll da vielleicht im Einzelgespräch drüber reden. Und wieder andere haben halt dann wirklich mal eine ganze Schulstunde oder eine halbe Schulstunde darüber gesprochen. Aber es war jetzt nicht so prominent, wie man es vielleicht im Nachgang erwarten würde. Wir haben auch mehr oder weniger weitergemacht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich danach irgendwie Angst hatte, zur Schule zu gehen. Das war bei uns eigentlich nicht der Fall. Kann ich irgendwie aus heutiger Sicht nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum mich das so in Anführungszeichen so kalt gelassen hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich danach jetzt irgendwie zur Schule gegangen wäre und dann jedes Mal bei jedem kleinen Geräusch irgendwie zusammengezuckt. Und auch meine Mutter hat irgendwie da zumindest nicht durchblicken lassen, dass sie da irgendwie Angst um mich hat. Ich habe auch noch mal eine persönliche Anekdote, da komme ich aber dann später noch dazu, die dann noch das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer macht für meinen Ort hier. Aber im Zuge dessen war eher die direkte Auswirkung, ähnlich wie bei Stefan, das, was sich dann daraus ergeben hat. Also Stefan wird es dann noch ausführen, aber die Folgen dieser Tat, die haben mich persönlich stärker betroffen als die Tat selbst. Was ziemlich komisch ist, aus menschlicher Sicht, aber ich denke auch normal, weil wenn man die Opfer nicht kennt und wenn man trotz der Nähe keinen Bezug hat zu den Personen, um die es da geht, keinen persönlichen, direkten Bezug, dann ist es ganz normal, dass einen das einfach weniger betrifft. Also es ist, für mich ist das eine normale Sache, dass wenn ich jemanden kenne und dem passiert was, es ist halt was komplett anderes, als wenn ich, auch wenn es hier im Ort ist, von jemandem höre, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und den ich aber nicht gekannt habe. Also das war einfach der Tatsache zu schulden, dass mir die Personen halt nicht nahe standen. Und deswegen haben mich die Folgen einfach mehr berührt als oder mehr persönlich betroffen als die Tat selbst.
Ich glaube, das Einzige, was damals mir bewusst geworden ist, dadurch, dass es halt ein Fall in Deutschland war und dass es halt etwas war in einem Umfeld, was uns ja damals alle drei auch direkt betroffen hat, weil es halt die Schule war. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass es beim Flugzeug war oder auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern in der Schule, wo wir auch jeden Tag alle hin mussten. Und dass du dann dieses, wenn man es natürlich häufig sehr lapidar benutzt und verschwenderisch benutzt, aber dieses, es kann dich, egal was für eine Art Mensch du bist, jederzeit überall an jedem Ort treffen. Auch in einem geschützten Ort wie in der Schule kann das einfach so passieren. Und dann kann dein Leben einfach vorbei sein, ohne dass du was dafür kannst, ohne dass du irgendwie was verursacht hast. Und das war eher noch das, was ich so zum ersten Mal bei mir in meinem Leben in den Gedanken so manifestiert hat. Das, was vorher eher, wo man sich keine Gedanken drüber gemacht hat in dem Alter, über den Tod oder sowas. Und da war schon eher so, dass das einfach jederzeit auch überall passieren könnte. Ja. Zurück zur Tat selbst. Dominik, es wurde ja dann relativ zügig herausgestellt, wer der Täter war und auch größtenteils, was für Motive er eventuell gehabt haben könnte. Was hast du da herausgefunden?
Da gab es mehrere Dinge. Zum einen, der Täter war 19 Jahre alt zum Tatzeitpunkt. Also das ist ein wichtiger Punkt. Er war schon volljährig, er war nicht mehr minderjährig wie viele andere Täter, die vorher und nachher dann ähnliche Verbrechen begangen haben, sondern er war volljährig. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 war, er war kein Amateurschütze, also niemand, der sich Waffen besorgt hat und damit jetzt einfach auf gut Glück auf Leute gezielt hat und geschossen hat. Ich denke, das wird auch im Tatverlauf deutlich, weil ich möchte einfach mal behaupten, jemand, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte, der wird auch aus nächster Nähe Schwierigkeiten haben, auf Leute zu zielen und vor allem auch aus dem Fenster heraus auf Polizisten draußen zu zielen. Also das zeigt schon, er konnte mit Waffen umgehen. Er war eine Person, die recht kompliziert war, was die Persönlichkeit angeht. So wurde er immer wieder beschrieben. Er war jemand, der zum einen zwar nicht so auffällig war, dass man gesagt hatte, das wirkt jetzt irgendwie seltsam. Er kam, wie viele andere Personen, die ähnliche Taten vollbringen, nicht aus einem zerrütteten Elternhaus, sondern das Elternhaus war relativ intakt. Er hat viel Kritik einstecken müssen über die Jahre aufgrund seiner schulischen Leistungen und aufgrund seiner Einstellung zur Schule, weil die Eltern halt eher konservativ waren. Die Eltern waren so, okay, du musst jetzt die Schule fertig machen. Es ist wichtig, dass du einen guten Schulabschluss bekommst, dass du später eine gute Ausbildung bekommst oder studierst und dann einen guten Job bekommst. So wie die Eltern halt einfach so sind. Die Eltern wollen das Beste für die Kinder und das Beste ist halt in der Zeit von damals und auch heute häufig noch gute Schule, gute Ausbildung, guter Job. So, das ist so das, was die Eltern für die Kinder haben wollen. Und sowas bei dem Täter hier dann auch. Nur hier war das Problem, dass diese Person einfach diese Erwartungen oft nicht erfüllen konnte. Also es hat sich so über die Jahre, so wurde es zumindest deutlich, ein Hass angestaut auf dieses System, was versucht hat, ihn in diese Rolle zu drängen, obwohl er vielleicht da eigentlich gar nicht dafür geeignet ist, auf die Personen in diesem System, namentlich auf die Lehrer, weil, so wie man aus späteren Berichten dann erfahren hat, wurden dann auch Äußerungen getroffen, wie man müsste da mal ordentlich aufräumen. Und er wurde dann sogar noch darauf angesprochen, so ist es zumindest von einem Schüler berichtet worden, der mit ihm geredet hat und gesagt hat, was heißt denn aufräumen? Ja, da müsste man halt mal mit einer Knarre durchgehen. Aus heutiger Sicht mit Sicherheit ein kritischer Punkt, wo man vielleicht auch sagen könnte, da hätte die Person, die das gehört hat, vielleicht mal mit jemandem drüber sprechen müssen. Damals, weil es den Fall halt hier noch nicht gab, ist es, denke ich, verständlicher, dass diese Person sich da nicht an jemanden gewendet hat, sondern halt das Ganze einfach hingenommen hat und vielleicht als Spinnerei abgetan. Auf jeden Fall gab es schon kleinere Anzeichen. Was man noch sagen muss, der Täter war zum Tatzeitpunkt nicht mehr Schüler der Schule. Das ist auch eher ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen Fällen dieser Art. Der Täter wurde ja ein knappes halbes Jahr zuvor bereits der Schule verwiesen. Hintergrund dessen waren mehrere Fehlstunden, die er hatte. Also er ist häufig unerlaubt im Unterricht ferngeblieben. Er konnte ja seine eigenen Entschuldigungen schreiben. Das ist auch wichtig mit 19 Jahren. Also er war nicht mehr auf die Unterschrift der Eltern angewiesen. Aber er hat halt trotzdem einfach unentschuldigt gefehlt und hat dann ärztliche Atteste vorgelegt, die sich später als Fälschungen erwiesen haben. Und aufgrund dieses Vertrauensbruches hat die Direktorin dann wohl in einem Einzelgespräch dem Täter eröffnet, das war so im Spätsommer 2001, dass er nicht mehr Teil dieser Schule sein wird. Und das hat ihn wohl auch verhältnismäßig überraschend getroffen. Ist jetzt auch wieder drüber zu spekulieren, aber das sind halt alles die Berichte, die man darüber lesen kann. Und was man auch hierzu noch sagen muss, in vielen Bereichen Deutschlands war es schon zur damaligen Zeit so, dass man an einem Gymnasium, wenn man die 10. Klasse erfolgreich abgeschlossen hat, automatisch die mittlere Reife erlangt hat. Also man hatte einen Schulabschluss, es war aber in Thüringen damals noch anders. Also du hast nicht automatisch die mittlere Reife bekommen nach der 10. Klasse. Und als der Täter dann von der Schule verwiesen wurde oder geflogen ist, wie man es ausdrücken möchte, stand er eben einfach komplett ohne Schulabschluss da. Und das wird gemeinhin als Hauptmotiv angesehen, eben die Perspektivlosigkeit, dass ihm dann bewusst geworden ist, okay, du hast jetzt einfach nichts, du hast keine Perspektive, du bekommst keine Ausbildung ohne Schulabschluss und du wirst höchstwahrscheinlich die nächste Zeit einfach ohne Erwerbstätigkeit sein und musst dann jetzt schauen, wie du zurechtkommst. Und das wird, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt des Ganzen. Er hat es auch nicht mit seinen Eltern besprochen, sondern er hat einfach so getan, als würde er weiter zur Schule gehen. Er hat Zeugnisse gefälscht sogar, die dann auch recht gut waren. Die Eltern haben keinerlei Verdacht gehabt, laut eigener Aussage, und haben sich dann gefreut, okay, der Junge hat sich wieder derrappelt, wie man so schön sagt. Ja, weil es hat auch vorher ein Gespräch gegeben mit ihm, dass die Versetzung gefährdet ist und dass er sich jetzt wirklich stark am Riemen reißen muss, damit er noch das Klassenziel erreicht und sein Abitur machen kann. Und dann gab es wohl so ein, so hat es der Vater ausgedrückt, so ein Gespräch von Mann zu Mann, wo er dann gesagt hat, ja, pass auf, das ist ganz wichtig und du musst dich da jetzt wieder reinknien. Das ist wichtig, dass du das Abitur schaffst, egal wie. Aber du musst das Abitur schaffen, damit du danach deinen weiteren Lebensweg bestreiten kannst. Und das war so dann seine weitere Mission für sich, einfach den Eltern vorzugaukeln, dass alles gut läuft. Und bis zum Tattag hat er das wohl auch erfolgreich geschafft. Er hat dann auch irgendwie gesagt, heute sind Englischprüfungen, ist dann ganz normal, hat das Haus verlassen, ist dann aber nochmal zurückgekommen, als er die Eltern bereits auf der Arbeit wähnte und hat dann seine Waffen geholt und ist dann losgezogen. Aber ja, also die Person an sich ist trotz der ganzen Berichte, die es gab, immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen nebulös. Also es gibt vereinzelte Aussagen, aber man kann jetzt kein direktes Charakterprofil erstellen. Es muss ein sehr schwieriger Charakter gewesen sein, aber es ist schwer, genaue Aussagen zu treffen im Nachhinein. Ja, aber das sind so die Hauptmotive. Und die Waffen hat er sich beschafft, das vielleicht noch als Nachsatz. Die Waffen hat er sich beschafft. Man sollte meinen, als jemand, der einen Waffenschein hat und der auch im Schützenverein ist, auf legalem Weg. Das war aber tatsächlich nicht so. Die sind illegal beschafft worden. Er hätte die sich zu dem damaligen Zeitpunkt auf dem Weg nicht beschaffen dürfen. Der Waffenhändler, für ihn war es in dem Moment legal, weil er hatte die entsprechenden Dokumente vorliegen. Also ihm ist dann nichts passiert, aber er hat den Kauf auch, so wie es da vorgeschrieben ist, den Behörden gemeldet. Und die hätten dann eigentlich prüfen müssen, dass der Kauf nicht legal erfolgt ist. Das ist aber nicht passiert. Und somit, ja, es ergab sich daraus auch nichts weiter dann an Folgen für für die Behörde, die das hätte prüfen müssen. Und was auch noch kontrovers war, der Schulverweis, der ausgesprochen wurde gegenüber dem Täter, der wurde später vor Gericht als nicht haltbar erklärt. Also der war eigentlich widerrechtlich, der hätte nicht ausgesprochen werden dürfen. Warum genau das war, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Das findet man auch online so gut wie nichts drüber. Das Einzige, was ich gefunden habe in meiner Recherche, war eben, dass so ein Schulverweis nur vom Schulamt ausgesprochen wird und zwar nach einer erfolgten Lehrerkonferenz. Also da werden die Lehrer dann befragt und dann wird entschieden, innerhalb dieser Konferenz, dass der Schüler einfach, ja, auf Deutsch gesagt, an der Schule nichts mehr verloren hat und dann muss das Schulamt diesen Verweis aussprechen. Und das ist aber im Fall von dem Täter hier nicht passiert. Da gab es kein offizielles Statement seitens des Schulamtes. Das wurde dann später immer so ein bisschen, ja, nicht totgeschwiegen, aber da wurde halt sehr, sehr, ja, sehr, sehr vage nur darüber berichtet und es wurde dann so gesagt, so von wegen, ja, aber eigentlich ist doch alles korrekt gelaufen, aber dann war es wohl doch wieder nicht so. Also da gab es schon Diskussionen drüber im Nachhinein. Also es ist nicht alles so ganz einfach gewesen.
Es gab ja, wie sich dann später herausstellte, auch ein paar Ungereimtheiten bei diesem ganzen Ablauf der Tat, dieser schlimmen Tat. Es sollte zum Beispiel, Entschuldigung, wurde der Lehrer, den ich ja in der kurzen Inhaltsbeschreibung erwähnt habe, der ja letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Täter da in diesen Raum gesperrt wurde und erstmal niemanden mehr etwas anhaben konnte, der wurde vielerorts kritisiert, auch an der Schule selbst, auch von Schülern und von Arbeitskollegen, da er sich wohl sehr als Held aufgetan hat und auch sehr die Presse gesucht hat und sich so ein bisschen ikonisieren wollte. Und das wurde vielerorts kritisiert und es wurde auch angezweifelt, ob das wirklich so gewesen ist oder nicht. Und da gibt es so ein paar Sachen drüber. Und außerdem, Stefan, hatte ich mal gelesen, dass angeblich es kurzzeitig zur Debatte stand, dass ein zweiter Täter an dieser Tat beteiligt sein könnte.
Ja, genau. Also das war quasi auch so ein Thema, weswegen sich das ja auch alles so lange hingezogen hat. Also auch als sich der Täter dann quasi selbst gerichtet hat, hat es ja auf der einen Seite von der Art und Weise, wie die Polizei halt damals damit umgegangen ist, lange gedauert, bis dann quasi das Sondereinsatzkommando da war und dann auch sehr lange gedauert, um auch eben Sanitäter und Hilfskräfte in das Gymnasium zu lassen, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass es da noch einen zweiten Täter gibt, auch anhand von der Masse von den Opfern her und auch weil einzelne Schüler halt gesagt haben, da war noch ein zweiter. Also da gab es auch noch Schüler, die danach in psychologischer Behandlung waren, weil sie einfach so ein Trauma davon gehabt hatten, dass halt noch dieser zweite Täter, dass der halt noch auf dem freien Fuß ist und sie eigentlich noch sucht und jagt. Aber diese Theorie hat sich dann eigentlich nie bestätigt, dass es da noch jemanden gab, der da irgendwie davongekommen ist oder so, weil man das Ganze ja natürlich auch ballistisch untersucht hat und alle Patronen und alle Schüsse quasi den Waffen, die er dabei hatte, dann auch zuordnen konnte. Ja. Aber es ist halt interessant, ja, wie in der Zeit, wo man eigentlich keine Möglichkeit hat, sich da groß drüber auszutauschen, wie sowas dann natürlich sich dann schnell verbreitet durch, ich sag mal, dieses stille Postprinzip, dass dann aus Fakten, die vielleicht passiert sind und heutzutage, Dominik hat es vorhin schon angesprochen, kriegt man alles so kleckerweise, man kann sich relativ schnell über Sachen informieren, aber damals war es ja auch zum Beispiel so, dass dort das komplette Funknetz zusammengebrochen ist, was ja auch ein Grund dafür war, dass es da Schwierigkeiten gab mit der Abstimmung der Polizeikräfte, dass es da einfach keine Informationen gab und dann verbreitet sich so ein Gerücht nämlich relativ schnell, da ist vielleicht noch jemand Zweites ja, schwierige Sache.
Definitiv. Ebenfalls eine schwierige Sache und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, um dann mich daran zu erinnern zu können, wie das damals war, ist natürlich auch dann in der Folge dieser Tat die Berichterstattung in den Medien gewesen. Und ich habe dann immer überlegt, war das damals, zum Beispiel als es in Columbine passiert ist, auch so? Wie haben die deutschen Medien über Columbine berichtet? Wie haben die amerikanischen Medien über Columbine berichtet? Und wie dazu im Vergleich zu Erfurt? Hat man aus Fehlern gelernt, die dort in Amerika gemacht worden sind? Oder hat man das auch ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr? Und ich für mich bin auf den Punkt gekommen, dass man eigentlich immer, wir schauen ja immer gerne über den großen Teich und urteilen ja auch immer sehr gerne, sehr schnell und sagen ja, die Amerikaner und bei denen und hier und da. Und ich musste hier dann feststellen, auch als ich dann nochmal ein paar alte Artikel recherchiert habe, dass gerade unsere auflagestärksten Zeitungen und Zeitschriften, ich will da jetzt keinen Namen mit vier Buchstaben aussprechen zum Beispiel, dass die eigentlich sich dem komplett angeschlossen haben und das Thema halt auch komplett ausgeschlachtet haben und jeden Eckpunkt des Täters aus seiner Biografie durchleuchtet haben. Die Opfer wurden teilweise auch bloßgestellt und aus ebenso ausgeschlachtet und natürlich dann die Sachen, die du nachher noch ansprechen wirst, Stefan, die Schelte an Filme, an Musik, an Videospiele, an den ganzen Medienkonsum und das hatte mich schon überrascht. Ich dachte gerade mal, dass Deutschland da so ein bisschen eher so ein seriöseres Land ist, was so eine Sachen angeht, aber eben halt nicht. Und das war jetzt nicht nur die Zeitschrift mit den vier großen Buchstaben, sondern halt auch alle anderen drumherum. Also das war schon ein bisschen, auch wenn man es heute anguckt. Aber ich glaube, es würde auch heute, 15 Jahre danach, würde es wieder genauso ablaufen. Das wissen wir an gewissen Taten, wie jetzt in Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten in Berlin und so weiter. Das passiert halt nach wie vor genauso. Ja, weiß nicht, wie ihr das seht.
Mir ist da eine Sache im Kopf geblieben und an eine Sache, dabei kommen wir später noch drauf, aber es passt hier gerade recht gut rein. Ich bringe ja immer so gerne Filmvergleiche. Ich will mich da jetzt auch zurückhalten, nur das ist der einzige, der mir jetzt hier wirklich präsent in den Kopf kommt. In dem Film Natural Born Killers, in dem Film geht es ja speziell auch darum, dass Täter furchtbarer Taten zu Helden stilisiert werden. Und das sind ja Mickey und Mallory Knox auch unter anderem auf dem Cover der Time vom Times Magazine drauf. Und genau dasselbe ist ja quasi beim Amoklauf von Columbine passiert. Ich weiß nicht, ob es das Time Magazine war, aber es war auf jeden Fall, die waren auch auf verschiedenen Zeitschriften-Covern, auch mit reißerischen Titeln. Und da musste ich halt wirklich absolut, das war auch das, selbst damals schon, musste ich daran denken und habe gedacht, das ist eigentlich echt krass, dass eine Satire eigentlich das echte Leben überspitzt darstellt und persifliert, aber genau das passiert halt Jahre nachdem das in diesem Film behandelt wurde, passiert halt genau das mit zwei Massenmördern eigentlich. Und das hat mich damals wirklich getroffen und auch da kommen wir später noch dazu. Es gibt ja dieses denkwürdige Interview mit Marilyn Manson. Da wird wahrscheinlich auch Stefan später noch was dazu sagen, was dann für diesen Bowling for Columbine-Film von Michael Moore gemacht worden ist, wo er eben auch genau das nochmal sagt und genau quasi den Finger in die Wunde legt. Aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass da wirklich in einem Film was vorhergesehen wurde, was dann Jahre später eigentlich fast eins zu eins so passiert ist.
Ja, also ich hatte auch so diese Berichterstattung so erlebt, dass ich glaube, in dem Jahr, wo die Geschichte in Erfurt passiert ist, kam auch der Film dann tatsächlich raus, Bowling for Columbine. Und man hat irgendwie, oder ja, auch das, was Christian gesagt hatte, dass man eigentlich denkt so, okay, wir haben hier eigentlich relativ gemäßigte Medien, die damit verantwortungsvoll umgehen. Aber auf der anderen Seite ist dieses Informationsbedürfnis in dem Moment so stark und auch dieses Bedürfnis, eine Frage, warum sowas passiert, zu beantworten, dass man dann natürlich immer ganz schnell beim Versuch ist, irgendwelche Antworten zu konstruieren, und niemand versteht komplizierte Antworten und deswegen wird es immer runtergedampft und deswegen werden dann quasi, der Scapegoat wird dann quasi gesucht, weil ich brauche eine einfache Antwort auf ein komplexes Problem, weil es sind Schlagzeilen, die Leute wollen das wissen und informiert werden und wollen es halt verstehen. Also diese Mechanismen, die sind ja halt da. Also die muss man nicht gut finden, aber ich denke, die sind halt einfach in diesem System mit drin. Aber es ist halt gut, wenn man sich dann so auf weite Sicht dann mit dem Thema auseinandersetzt, dass es dann halt doch auch Artikel und auch Dokumentationen gibt, die sich dann wirklich auch in einer Tiefe mit dem Thema beschäftigt hat. Das du am Anfang gar nicht machen kannst, also genau wie jetzt vielleicht auch beim Breitscheidplatz, dass du erstmal so die Fakten auf den Tisch haben willst und erstmal wissen willst, was passiert ist, aber dass diese Frage, warum solche Dinge geschehen, das ist, finde ich, nichts, was man unmittelbar und ad hoc präsentieren muss, sondern es ist immer besser, wenn man sich intensiv mit einer Sache beschäftigt und wenn man auch Zeit hat, Sachen zu recherchieren, Zeit hat, über Dinge nachzudenken, dass man dann eigentlich erst zu einem Ergebnis kommt und dann auch nur wirklich belastbare Aussagen über Gründe von verschiedenen Dingen treffen kann. Das ist halt einfach, also ja, einfach das Problem von moderner Presse, dass Zeit ein Faktor ist, Recherchezeit und natürlich dieses Informationsbedürfnis. Und mich hat das dann im Prinzip persönlich dann auch sehr stark beeinflusst, weil natürlich diese ganzen Themen, die medial angesprochen wurden, ihr hattet es ja auch schon gesagt, also sag mal Musik, speziell halt Metal-Musik, wo ich mich natürlich auch dann dazu gezählt habe, weil ich auch so Death-Metal-Bands gehört habe, die natürlich relativ krude Texte haben und wo man natürlich, wenn man als Person nicht wirklich gefestigt ist, vielleicht beeinflusst werden kann davon. Wobei, ich sag mal, so eine reflektierte Haltung dazu habe ich dann auch erst über die Jahre bekommen, weil damals war ich einfach nur wütend und habe mir gedacht so, hey, warum sagt ihr, dass wenn man diese Musik hört, dass man automatisch zu einem Amokläufer wird oder so? Ich höre doch auch diese Musik, ich habe doch auch Counter-Strike gespielt, ich habe doch auch Horrorfilme geguckt und ich kann damit auf einer künstlerischen Ebene, auf einem abstrakten Level damit umgehen und mich berührt das persönlich dann zum Beispiel gar nicht. Ich habe dann eher ein Problem damit, wenn man in den Nachrichten, in der Tagesschau, was ja auch für jeden so zugänglich ist und für Jugendliche oder Minderjährige nicht weiter restriktiv behandelt wird, wo man dann tatsächlich von echten Morden, von Gewalttaten, wenn darüber eigentlich jeden Tag berichtet wird, als wäre das was ganz Alltägliches, fand ich das persönlich immer viel verstörender als irgendeine Form der fiktiven Gewalt, weswegen mich das dann halt persönlich dann auch so getroffen hat, weil, wie ihr es ja auch schon gesagt hattet, in der Schule wurde ich halt auch, ich hatte lange Haare, war halt eher alternativ, wird man da natürlich anders angeguckt und dann denkt man sich halt wieder so, zumindest hatte ich das persönlich damals nicht so das Gefühl, dass die Gesellschaft sehr oberflächlich war, aber in dem Moment wurde das richtig manifest, weil man es dann halt am eigenen Leib erfahren hat. Das fand ich ziemlich beeindruckend und auch im Nachhinein hat mich das halt relativ lange dann auch beschäftigt. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Dominik, wie hast du das so mit der Presse erlebt und wahrgenommen?
Ging mir genauso wie dir, Stefan. Also ich war jetzt kein Mettler nach außen hin, aber ich habe damals auch, das war so die Zeit, wo ich so ein bisschen auch Cradle of Filth und sowas gehört habe und mich da so ein bisschen an die, auch an die Black- und Death-Metal-Schiene so ein bisschen rangetastet habe. Vorher war es dann eher immer so klassische Sachen, so Maiden, Metallica, Motorhead und sowas. Und da bin ich dann auch erstmal so in den Bereich gekommen. Aber mir ging es ganz genauso. Ich war damals halt auch noch nicht alt genug, um das irgendwie zu reflektieren um zu erkennen, dass die Debatte durchaus sinnvoll und gut und wichtig ist. Aber wie sie geführt wurde, das hat mich damals halt schon aufgeregt. Und ich kann mich auch noch erinnern an die Fernsehberichte von Frontal 21 und wie sie alle hießen, die dann wirklich ja nicht nur negativ über diese Spiele, Filme, Musik und so berichtet haben, sondern die haben ja wirklich bewusst Falschinformationen verbreitet. Bewusst oder unbewusst, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es wurden Falschinformationen verbreitet. Da wurde dann gesagt, in Counter-Strike schießt man auf alte Omas mit Kinderwägen, dann wurden irgendwie Spielarten irgendwie erfunden, die es in den Spielen teilweise gar nicht gab. Dann wurde erzählt, dass man da mit einer Kettensäge rumläuft und Leute zersägen kann, was auch nicht gestimmt hat. Also es wurde bewusst in eine Richtung gedrängt, auch dieser Begriff Killerspiele, der ja dann da aufkam und der ja wirklich zu einem geflügelten Wort dann geworden ist, der hat mich auch schon so massiv aufgeregt damals, weil ich einfach ich habe mich persönlich angegriffen gefühlt, wie du, Stefan, weil ich auch gesagt habe, hey, ich spiele auch solche Sachen. Ich habe damals auch, wir haben uns damals alles runtergeladen, was es gab, irgendwie Duke Nukem, Blood, Redneck Rampage, Shadow Warrior, wir haben das alles gespielt und das waren halt einfach nur Spiele, wie es halt auch heute der Fall ist. Und dass man dann in der Ecke gedrängt wird und dann mehr oder weniger schon so behandelt wird wie ein potenzieller Amokläufer, der quasi jetzt nur noch drauf wartet, auf den richtigen Zeitpunkt, das hat mich auch persönlich dann getroffen, weil ich gesagt habe, es muss doch mal möglich sein, sowas im Einzelfall zu betrachten. Und es ist doch niemals so einfach, dass man hergeht und sagt, okay, ein ganz normaler Mensch spielt Spiel XY, hört Lied YZ oder schaut Film AB und wird danach von einem ganz normalen Menschen zum Massenmörder. Aber das haben die Medien ja wirklich teilweise auch so gesagt. Es wurde in diesen Berichten ja wirklich fast wörtlich gesagt, normale Menschen werden durch Spiele, durch Filme, durch Musik zu Amokläufern, zu Tätern. Das wurde teilweise nicht mal kritisch behandelt. Manche haben sich ja wenigstens noch die Zeit genommen, um zu sagen, ist es denn wirklich so? Das Ergebnis war dann auch immer mehr als fragwürdig von irgendwelchen sogenannten Experten. Aber die meisten haben das ja einfach so hingestellt. Und dann wurden die Politikerstimmen laut und das Thema wurde instrumentalisiert als Wahlkampfthema und als Thema um Interesse und Sympathie bei den Wählern zu generieren. Und dann wurde sich eben auf die Fahnen geschrieben, wie du es gesagt hast, Stefan, die Lösung des Problems oder der Versuch der Lösung ist so komplex und vielschichtig und von Fall zu Fall unterschiedlich, dass es nicht möglich ist, das Medien- und Wähler wirksam aufzuziehen. Und deswegen hat man sich einen Sündenbock gesucht, der greifbarer ist, der für die Leute einfach viel näher ist und wo jeder, der vielleicht auch jetzt nicht mit ganz so viel Intelligenz gesegnet ist, ich sage es jetzt einmal mal polemisch, wo jeder auch trotzdem sagen kann, okay, Killerspiele, das sagt ja der Name schon, viele haben auch gedacht, das ist der Name von den Spielen, die heißen so, es wird allgemein so bezeichnet, das gab es also auch, Killerspiele sind der Feind. So, das ist der Grund, wenn wir das verbieten, komplett, wenn niemand mehr diese Spiele konsumiert, wenn die niemand mehr herstellt und wenn die niemand mehr verbreitet, dann werden wir keine Amokläufe mehr haben. Und das ist schon alleine die Vorstellung da tut mir heute noch der Kopf weh, wenn ich dran denke, dass ich da Diskussionen führen musste, teilweise mit erwachsenen Menschen, die wirklich auch gesagt haben, ja, aber in World of Warcraft, da spielt man ja Krieg. Er hat gesagt, nein, schau dir doch bitte das Spiel einfach mal an. Nein, das muss ich nicht anschauen. Und solche Diskussionen hat man damals gefühlt, ständig gefühlt. Und ich war es dann irgendwann auch leid, mich ständig zu rechtfertigen und ständig irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin jetzt auch irgendwie so ein potenzieller Massenmörder. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann daraus zurückgezogen. Aber genau, mir ging es ganz genauso. Auch das war für mich so der zentrale Punkt dieser Tat und die Folgen, wie ich es eben vorhin schon beschrieben habe, die mich stärker berührt haben als die Tat selber.
Wie war es tatsächlich trotz, also ich war damals, das war halt die Zeit, wo ich gerade härtere Musik für mich entdeckt habe damals, und da fängt man halt so an mit so Sachen wie Korn und Slipknot, und Slipknot war ja gerade für die deutsche Presse damals die Hauptursache für diesen Amoklauf. Und ich kann mich noch wirklich ganz genau daran erinnern, wie das war diese bayerische Staatsministerin für Unterricht und Kultus, Mona Hohlmeier, die dann durch sämtliche TV-Talkshows gegangen ist und immer erzählt hat, ja, Heavy-Metal-Musik. Hier, der hat diesen einen Song gehört und der ist dafür, da wurde er aufgefordert, dass er seine Mitschüler umbringen soll und Lehrer töten soll. Und die Bild-Zeitung hatte dann irgendwie schon direkt am nächsten Tag natürlich diesen Song schon bei sich in der Redaktion, der School Wars-Song von Slipknot, den es ja dann tatsächlich gar nicht gab. Aber die Bild-Zeitung hatte das direkt verkauft, sie haben den Song gefunden und da wird es auch textlich so genannt. Dort wird genau gesagt, knall deine ekelhaften Lehrer ab und so weiter. Und sie haben dann auch ein Verbot gefordert von Slipknot. Ich weiß noch, die sollten dann irgendwo, ich weiß nicht, ein Jahr später oder so auf irgendeinem Festival auftreten. Da gab es dann noch eine Elternpetition dagegen, dass die da nicht auftreten. Und es wurde, das war das, was mich damals mit am härtesten getroffen hat. Es wurde damals debattiert, dass Slipknot-T-Shirts verboten werden sollten im Schulunterricht. Und ich habe die natürlich leidenschaftlich gerne getragen damals. Und so eine Sachen halt. Und das hat uns eher damals, ich hatte ja noch ein paar andere Bekannte und Freunde, die das auch gehört haben, eher noch trotziger gemacht, dass wir diese Art von Musik, also Heavy Metal, dann eigentlich noch viel emotionaler und viel, viel, viel liebevoller aufgenommen haben und uns da dann eigentlich erst den Zugang zu dieser Musik gegeben haben, halt einfach aus Trotz von wegen so, jetzt sind die alle gegen uns und so und da machen wir nicht mit, so in dieser Art. Aber das ist diese School Wars-Geschichte, du hast schon gelacht, Stefan, da kannst du dich wahrscheinlich auch noch genau dran erinnern. Also das war schon krass und das, was da gerade die Bild-Zeitung sich halt da für Stories ausgedacht hat, mit Counter-Strike und halt mit Slipknot und auch selbst Filme, Matrix und Terminator waren auf einmal irgendwelche schrecklichen Gewaltfilme, die auf dem Index, gut, Terminator war ja damals, glaube ich, sogar noch auf dem Index, aber sowas, also das war unfassbar, was man da, man hat Schuldige gesucht, einfach wieder auf diesem einfachsten, möglichsten Weg, der so offensichtlich scheint für alle, der gerade für konservative Leute eigentlich prädestiniert dafür ist, aber bei den eigentlichen Schuldigen, zum Beispiel beim Schulsystem oder bei irgendwelchen, kommen wir später noch zu, da hat man halt überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und ich habe mir hier gerade noch einen Artikel aufgerufen, der halt 2 Wochen nach der Tat veröffentlicht wurde und da geht es halt genau darum auch, dass die, wie die Bild-Zeitung vor allem halt da für Unruhe gestiftet hat. Traurig.
Ich weiß auch noch, Final Fantasy, dieser CGI-Film, der damals rauskam, der wurde als Gewaltvideo bezeichnet in einem Medienbeitrag. Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Der ist ab 12 übrigens freigegeben. Der wurde damals auch als Gewaltvideo bezeichnet. Und du hättest zu der damaligen Zeit in die Bildredaktion oder in irgendeine andere Redaktion von irgendeiner anderen Medienpräsenz gehen können und sagen können, dieser Film, Heidi auf der Bergalm, der ist gewaltverherrlichend. Ich habe das gesehen, ihr könnt mir das glauben, ich habe den daheim, das ist der schlimmste Film aller Zeiten und die hätten das gedruckt. So ist mein Eindruck gewesen, weil da war wirklich keinerlei, du hast keinerlei Recherche mehr gehabt dabei, das wurde einfach alles übernommen, es waren sogenannte Experten, die Spiele verwechselt haben, die Spiele mit Filmen verwechselt haben und es wurde einfach niemals aufgeklärt. Es gab ja dieses Projekt, das will ich in dem Zusammenhang mal nicht unerwähnt lassen, das kennt ihr bestimmt auch von, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, aber da hat sich ja jemand wirklich die Mühe gemacht und hat eine Website angelegt und hat diese ganzen Falschinformationen in fast allen Medienbeiträgen aus der damaligen Zeit seziert und hat die analysiert und hat die Falschinformationen bewusst rausgestrichen und hatte da auch irgendwie mehrere Millionen Klicks und hat damit mehr oder weniger so eine Kampagne wieder die Falschinformationen durch die Medien gestartet. Habt ihr das mitbekommen? Die Videos gibt es auch heute noch auf YouTube. Also ich weiß echt den Namen nicht mehr, aber da wurde dann auch in dieser übrigens sehr, sehr guten Killerspiel-Dokumentation vom ZDF, die jetzt letztes Jahr rauskam, wurde da auch nochmal detailliert drüber berichtet. Und damit wurde einfach so ein bisschen dagegen gewirkt. Und da ist dann zum Beispiel, werden dann halt Wortfetzen aus Frontal 21 Beiträgen rausgenommen, in denen irgendwelche Informationen vorkommen und dann im gleichen Atemzug der Autor sozusagen ist dann zu hören, der dann diese falschen Informationen dann richtig stellt. Und das fand ich damals schon, ich habe das damals schon mitbekommen und fand es super, dass es sowas gibt, aber es ist halt trotzdem was anderes, auch gerade zur damaligen Zeit, ob du was im Netz verbreitest oder ob du was halt in der Zeitung oder im Fernsehen verbreitest. Und die Leute haben das ja auch einfach geglaubt. Es wurde ja nicht in Frage gestellt, dass sowas vielleicht nicht stimmen kann, sondern das war ganz klar. In einem Spiel wie Counter-Strike, und das war ja so das prominente Spielebeispiel damals, da bringt man Unschuldige um, das ist ein Kriegsspiel und was weiß ich. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch noch sagen, Frau Elke Mommsen-Engberding, das war die damalige Chefin der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, so wie sie damals noch hieß, die wurde ja auch sehr oft verteufelt von den Spielern. Und ich muss aber ehrlich sagen, dass ich die Frau eigentlich eher noch sympathisch finde, weil in dieser Debatte um Counter-Strike wurde ja damals auch ein Indizierungsantrag gestellt. Und es war ja die Katastrophe, weil wer sich so an die Zeit noch zurückerinnert, wer damals in unserem Alter war, Counter-Strike war einfach für jeden Videospieler ein riesengroßes Thema. Jeder, der irgendwas mit Multiplayer-Spielen anfangen konnte, hat Counter-Strike gespielt. Sogar wir haben das damals irgendwie in LAN-Partys gespielt und ich war jetzt nie der große Multiplayer. Aber das war einfach präsent auf allen PCs. Wenn du einen Kumpel hattest, der Videospiele gespielt hat, dann hatte der auch Counter-Strike. Wir haben das sogar gegen Bots gespielt, weil das einfach Spaß gemacht hat. Und das zu indizieren, das war ja mehr oder weniger, war ja für viele so das Symbol für diese Verrohung und für diese Killerspiele. Und das wäre so ein Präzedenzfall gewesen. Und es wurde ja damals groß diskutiert, soll Counter-Strike indiziert werden. Irgendwie die Bundesprüfstelle hat tausende Mails bekommen, teilweise mit Drohungen, wenn das Spiel weiterhin offen vertrieben werden kann. Dann kamen aber auch irgendwie Unterschriftenaktionen von der GameStar damals noch, die dann eine Petition gestartet hat gegen die Indizierung und da dann auch, was weiß ich, wie viele hunderttausend Leserunterschriften gesammelt hat. Und Counter-Strike ist ja dann wirklich nicht indiziert worden. Der Indizierungsantrag wurde abgelehnt. Und das war für mich damals nochmal so ein Triumph, dass ich mir gedacht habe, okay, es gibt noch Vernunft. Es gibt noch Menschen, die hinterfragen und die nicht einfach irgendwas machen. Und Frau Mommsen-Engberding hat dann auch in dieser ZDF-Doku dann noch so gesagt, irgendwie bei jedem weiteren Gewaltfall, der dann irgendwie später noch an der Schule war, ging so ein Zittern durch die Bundesprüfstelle und alle haben gesagt, um Gottes Willen, hoffentlich finden die jetzt nicht Counter-Strike. Weil dann wäre es natürlich richtig losgegangen, weil auch damals wurde die Bundesprüfstelle dann indirekt dafür verantwortlich gemacht, wenn jetzt so nach dem Motto, wenn jetzt wieder was passiert, dann seid ihr schuld, weil ihr das Spiel, was Amokläufer schafft, nicht verboten bzw. indiziert habt.
Das stimmt. Ja. Wir hatten ja damals in einer der letzten Folgen ja über Gladbeck geredet und da hat es ja zur Folge gehabt, dass sich viele Dinge, auch was Gesetze oder was zum Beispiel damals den Pressekodex angeht, in der Folge dieser Tat verändert haben. Und auch hier nach dem Amoklauf von Erfurt haben sich viele Sachen geändert, was den allgemeinen Umgang angeht, was Gesetze angeht, was den Jugendschutz angeht. Stefan, du hast doch mal ein paar Sachen rausgesucht. Was hat sich denn in der Folge geändert wirklich?
Ja, also ich würde vielleicht sogar erstmal mit den positiven Sachen anfangen. Also quasi grundsätzlich ist es ja so, wenn irgendwas passiert und ich hatte es ja gerade auch schon ausgeführt, wenn das dann in den Medien so ausgeschlachtet wird und da will man natürlich schnell Antworten haben und als Regierung und Politik muss man natürlich auch schnelle Gesetze auf den Weg bringen, um wirklich Dinge zu verändern, damit man natürlich auch an seiner Wahlbasis was macht, aber zumindestens was den Polizeibereich betrifft und was auch den Umgang mit solchen Taten angeht, da hat sich tatsächlich dann wirklich vieles zu einem besseren verändert, weil sowas gab es ja vorher nicht. Also es gab zwar auch schon Amokläufe, auch schon an Schulen, aber das war relativ selten. Ich glaube, irgendwann in den 20ern oder so, im 20. Jahrhundert ist mal ein Bremer Lehrer Amok gelaufen, aber das waren halt alles eher so Einzelgeschichten. Und damals war es tatsächlich so, dass die Order für Polizisten war, wenn irgendwo so ein Anschlag passiert ist, dass man erstmal auf das Sondereinsatzkommando wartet. Und ihr hattet es ja vorhin auch schon gesagt, diese ersten 20 Minuten, die ersten 20, 25 Minuten sind natürlich die entscheidenden, weil da die meisten Opfer passieren. Und mittlerweile ist es zum Beispiel auch nicht mehr so, dass diese Vorgabe da ist, dass man, wenn so ein Amok-Fall gemeldet wird, dass man dann quasi wartet, bis irgendwie ein Spezialteam ist, sondern dass diese Ausbildung, wie gehe ich eigentlich mit solchen Amok-Taten um, dass die jeder Streifenpolizist eigentlich mitmachen muss und dann auch dementsprechend darauf reagieren kann. Und früher war es auch nicht so, dass in den Polizeistationen auch Pläne von den Schulgebäuden da waren, also dass es auch gar keine Amok-Pläne gab. Also ich bin beruflich auch ab und zu mal in Schulen und mittlerweile ist das wirklich überall gang und gäbe, dass man so ein Faltblatt in allen Klassenzimmern hängen hat, wo dann draufsteht, wie sich im Amok-Fall und im Amok-Alarm zu verhalten ist. Also diesen Amok-Alarm, den gab es ja damals auch noch nicht. Und es wurden auch danach dann in den Schulen wirklich Krisenteams quasi zugeordnet, dass es einfach Verantwortlichkeiten innerhalb der Schule gibt. Und diese Koordination zwischen Schule und Polizei, dass die halt einfach besser funktioniert, weil wenn diese Tat passiert und der Täter hat sich ja dann schon relativ bald selbst gerichtet und die Rettungskräfte, die Sanitäter, die kamen ja nicht in das Gebäude rein, weil man ja erstens auf das SEK gewartet hat und zweitens auch noch davon ausgegangen ist, dass da vielleicht noch ein zweiter Täter ist. Und man kann schon davon ausgehen, dass vielleicht das ein oder andere Leben gerettet worden wäre, wenn da früher jemand in das Gebäude hätte reinkommen können. Und durch diese Veränderung dann hat sich es tatsächlich ja, auch in den Jahren danach und auch in den in Amokläufen danach dann vielleicht sogar das ein oder andere Menschenleben gerettet. Und was ich ja auch schon vorhin angesprochen hatte, das Thema Funk, also die Kommunikation vor Ort, hat sich jetzt auch verändert, dadurch, dass die Polizei auf den Digitalfunk umgestellt hat und dann quasi nicht mehr dieses tote Netz, womit man nicht mehr kommunizieren kann, dass es das gar nicht mehr gibt. Und auch die Ausrüstung von der Polizei, also man kennt ja jetzt mittlerweile diese Helme, das sieht so ein bisschen Star Wars-mäßig aus, aber dadurch ist man natürlich mehr gegen Hieb- und Stichwaffen letztlich auch geschützt, dass man auf der einen Seite auch in die Sicherheit der Einsatzkräfte investiert hat und vor allen Dingen diese ganze Strategie des Training, dass sich da was verändert hat, muss man schon eigentlich sagen, dass das positive Dinge sind, die aus dieser ganzen Geschichte dann hervorgegangen sind, auch was die Sicherheit in den Schulen letztlich betrifft. Also wenn ich jetzt in Schulen bin, dann gibt es teilweise Farbcodes in den einzelnen Gebäudeteilen, dass man, wenn man tatsächlich sowas feststellt, dass man sich leichter verorten kann, dass ich, wenn ich mich an der Einsatzstelle oder an der Leitstelle bemerkbar mache, dass ich sagen kann, wo bin ich? Und nicht, ich bin im Klassenzimmer XY, sondern ich bin im roten Bereich in C13 oder so. Und auch, dass man diesen Amok-Alarm in einzelne Klassenzimmer quasi schalten kann und die anderen informieren kann. Das sind halt alles eigentlich so Dinge, die dann im Nachgang passiert sind und wo tatsächlich dann auch in Erfurt relativ viel passiert ist. Da haben sie auch das Gymnasium dann komplett renoviert, wo dann quasi auch andere Schulen dann dahin gekommen sind, sich das angeschaut haben, wie habt ihr das jetzt umgesetzt und dann man so ein bisschen voneinander gelernt hat, weil die Schulen ja immer noch föderal organisiert sind und nicht vom Bund quasi gesteuert werden. Also ich sag mal, früher hat man halt keine Erfahrung gehabt und dementsprechend, niemand wusste eigentlich, wie man mit sowas umgeht. Und ich finde, der Fall in Erfurt, der demonstriert das eigentlich auch, wie dieses, ich sag mal, in Anführungszeichen Versagen auf verschiedenen Ebenen eigentlich strukturell bedingt war, weil es einfach diesen Fall noch nicht gab. Also das vielleicht erstmal zu diesen positiven Dingen, die sich verändert haben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade wo wir jetzt beim Thema Counter-Strike bei Videospielen waren, dass der Jugendschutz dann quasi auch nochmal reformiert wurde, auch direkt im Anschluss an die Tat in Erfurt. Und dass es zum Beispiel bei Videospielen ja früher so war, dass es zwar so eine USK-Freigabe gab, also ein Kontrollgremium, das genau wie die FSK für Videospiele eine Altersempfehlung ausgibt, dass das früher mehr oder weniger freiwillig war. Und mit dieser Gesetzesnovellierung war es dann so, dass diese Freigabe dann Pflicht wurde und dass auch grundsätzlich gesagt wurde, bei bestimmten Inhalten, die ein Medium quasi in sich trägt, dass es auch ohne Indizierung ein Verbreitungsverbot gibt. Also ich sag mal so kriegsverherrlichende Inhalte, da ging es dann aber auch darum, wie also Kinder, die sich in unnatürlich sexuellen Posen darstellen, das war auch ein Thema, oder auch Menschen, die quasi beim Sterben oder seelischem Leiden ausgesetzt waren oder deren Menschenwürde verletzt waren, also dass das quasi Themen waren, wo man gesagt hat, okay, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, das wird vom Inhaltlichen her verboten. Und ich glaube, es hat sich auch was verbessert, nämlich zum Beispiel die FSK 12-Freigabe wurde quasi dahingehend neu geschaffen, dass man dann auch als Minderjähriger, der jünger als 12 war, in Begleitung von einem Erwachsenen in so einen FSK 12-Film gehen konnte, auch wenn ich vielleicht erst 8 Jahre alt war oder so. Also es ging im Prinzip auch ein bisschen in beide Richtungen. Und was quasi das dann zur Folge hatte, dass wenn ich zum Beispiel einen Film, sei es einen Disney-Film aus Österreich importiert habe, der dann aber keine Freigabe von der FSK hatte, dass der dann quasi automatisch ein Verbreitungsverbot hatte, weil der ja nicht geprüft war. Also der galt dann quasi als ungeprüft. Und ich glaube, damals war es noch dann die FSK 18-Freigabe. Irgendwann wurde es dann ja umbenannt in keine Jugendfreigabe, was ja im Prinzip dann analog dazu war. Hatte dann quasi den Vorteil, wenn ein Film dann quasi von der FSK geprüft wurde und eine Prüfung erfolgreich bestanden hatte, dass die Filme dann nicht mehr indiziert wurden. Und natürlich hat man sich damals mit diesen indizierten Filmen ganz besonders auseinandergesetzt. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass wir in der Schule halt Kumpels uns regelmäßig getroffen haben und einer von unseren Freunden hatte etwas, das kennt man vielleicht noch ein bisschen als das Mysterium, eine Vollmacht in der Videothek. Das ist, also es gab sie wirklich, also quasi er hatte als Minderjähriger die Vollmacht, FSK 18 Titel aus der Videothek auszuleihen und da haben wir natürlich damals uns alles ausgeliehen, was wir in die Hand kriegen konnten, also von
Zombie. Das war der Held, oder? Das war der absolute Held bei euch, oder?
Ja.
Das war also rechtlich, glaube ich, auch, also ich glaube, das ist rechtlich auch nicht durchsetzbar, also ich glaube, wenn also egal, ob die Eltern das dann machen oder nicht, was die Eltern dann zu Hause machen, das ist ja deren Sache, aber ich kenne auch diese Vollmachten, ne? Sowas gab es bei uns zum Beispiel, glaube ich, auch fürs Kino oder so, aber dass dann gesagt worden ist, okay, wenn die Eltern dabei sind oder wenn die da was aussprechen, dann ist es okay, aber ich glaube, rechtlich gesehen, wenn das mal geprüft worden wäre, dann hätten die trotzdem Ärger bekommen, weil ich glaube, die Freigaben sind ja verbindlich. Also es heißt ja wirklich, diese Filme dürfen Jugendlichen nicht zugänglich gemacht werden oder auch die Spiele. Und egal, ob die Eltern dann sagen ja oder nein, streng genommen, ist das, müssen auch die sich dran halten. Also es ist in Amerika anders. Das vielleicht noch ganz kurz dazu. In Amerika ist es ja wirklich auch rechtlich gesehen so, wenn du als Minderjähriger in den Film ab 18 oder dort halt ab 17, dieses R-Rating, wenn du da einen Film anschauen willst, dann reicht es, wenn du jemanden mit dabei hast, der erziehungsberechtigt ist und der in dem Alter ist und dann darfst du dir den Film auch ganz legal mit angucken. Aber das gibt es bei uns nicht oder gab es zumindest damals auch nicht.
Was ich eigentlich auch so rückblickend eine ganz vernünftige Art und Weise finde, wie man damit umgehen kann. Aber da können wir vielleicht später nochmal, wenn es auch um die Folgen und wie man damit umgeht, drüber sprechen. Ich fand es halt spannend, weil bei uns war das quasi so ein Ritual. Wir haben immer Jackass aufgenommen und haben uns danach einen Horrorfilm angeguckt in der AWO. Das heißt, in einem öffentlichen Ort, wo quasi dann auch andere Kinder dann da waren. Da gab es einen Fernseher. Wir haben es damals quasi so gemacht. Der Typ mit der Vollmacht hatte auch zwei Videorekorder, ganz praktischerweise. Das heißt, die Tapes konnte man sich dann kopieren und schön mitnehmen. Sodass quasi eine Folge Jackass und danach dann irgendwelche finsteren Zombie-Filme gespielt wurden. Also ich habe mir dann immer bei der OFDB habe ich dann Zombie eingegeben und mir aufgeschrieben, was gibt's alles für Zombie-Filme. Dann hat man dann quasi mit dieser Liste losgeschickt und dann haben wir auch die abstrusesten Filme uns angeschaut, wobei man heutzutage oder auch schon damals eigentlich sagen musste, bei bestimmten Filmen war es einfach so unfreiwillig komisch, die waren halt so schlecht gemacht, dass das für uns einfach ein Unterhaltungsmittel war. Aber das war eben auch das in der Gruppe zu gucken und damit eine Distanz auch zu diesem Medium aufzubauen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn ich schon nicht in meiner Persönlichkeit und auch in meiner Psyche nicht so gefestigt bin, dass das natürlich etwas sein kann, was oder ein Samen sein kann, der auf einen fruchtbaren Boden fällt. Deswegen muss ich, also damals fand ich es halt völlig absurd, weil ich ja auch davon betroffen war und auch als ich 18 wurde, dann teilweise ja gar keine Filme erwerben konnte, weil es ja auch noch die 131er gibt, also beschlagnahmte Filme, deren Besitz quasi verboten ist, wo man dann auch als erwachsener, mündiger Bürger sich strafbar macht, wenn man diese Titel tatsächlich besitzt. Und auf der anderen Seite muss ich aus heutiger Sicht eigentlich sagen, diese Altersfreigaben sind auf jeden Fall wichtig und auch dieses Thema Indizierung. Ich finde halt persönlich, dass es da halt aufhören sollte, dass quasi diese Medien dann nicht aktiv beworben werden können, dass Jugendliche und Kinder da eben nicht rankommen, aber dass es den erwachsenen Menschen, die mündig sind als Bürger, eben auch möglich ist, dann diese Filme oder Videospiele zugänglich zu machen. Aber das ist eben auch ein Thema, was ich dann direkt in der Folge, weil es dann ja natürlich auch um Horrorfilme etc. ging und zu ergründen, wo kommt denn diese Gewalt her, was dann ein Thema war, was sich verändert hat.
Ich muss kurz einwerfen, der 131er schränkt, glaube ich, nicht den Besitz ein.
Die Verbreitung. Ja. Der Besitz ist legal, aber die Verbreitung, also Verkauf, Vermarktung und so weiter, ist strafbar.
Und der Erwerb dann letztlich auch.
Der Erwerb auch, ja.
Ja, ja, also
wenn du es hast, ist egal. Aber du musst im Zweifel, das habe ich mir auch mal sagen lassen, du musst im Zweifel nachweisen können, dass du den Film vor der Beschlagnahme erworben hast.
Ja.
also der fragen die dann auch danach. Es wird mir kein praktischer Fall, aber ich habe mal mit einem Polizisten drüber gesprochen, der sagte, du müsstest eigentlich streng genommen nachweisen können, dass du den Film davor gekauft hast, dann ist es okay. Wenn dir aber nachgewiesen werden kann, dass du den nach der Beschlagnahme erworben hast, dann ist es ja widerrechtlich, weil das war ein Kaufvorgang und dann müsstest du den streng genommen abgeben.
Okay. Ja, also das Bizarre fand ich auf jeden Fall aus damaliger Sicht dieses der Bambi-Film aus Österreich wird dann in Zweifel genauso gehandhabt wie ein beschlagnahmter Film.
Ja. Ja. Ist auch heute noch so im Übrigen. Also man sieht es, wenn man bei Amazon Filme ab 18 bestellt oder Importversionen von Filmen, die eigentlich ab 6 oder ab 12 sind, auch da ist eine ganz normale Postident-Prüfung notwendig. Weil die Filme als ungeprüft gelten, genau. Und ganz kurzer Einwurf dazu noch, weil das mich als Sammler immer so ein bisschen damals auch beschäftigt hat, diese riesigen FSK-Flatschen oder USK-Flatschen, die es heute auf den Videospielboxen gibt, also quasi die Geburt des Wendecovers, stammt auch von dort. Weil dort dann immer gesagt worden ist, die Verkäufer in den Läden haben Schwierigkeiten zu gucken, ab wann ist der Film eigentlich. So eine Box umzudrehen ist halt nicht das Einfachste und deswegen hat man die dann von da hinten als so einen kleinen Ministicker, wo immer damals drauf stand, nicht freigegeben unter 18 oder 16, gemäß § 7 Jugendschutzgesetz in der Öffentlichkeit war das damals noch, FSK. Das hat man dann verworfen und hat dann diese riesengroßen, unfassbar hässlichen FSK-Flatschen mit diesem Kreis in diesem abgerundeten Quadrat dann ins Leben gerufen, wo sich jeder drüber aufgeregt hat, der damals Filme gesammelt hat und auch heute noch. Und wo man sich immer als allererstes, wenn man sich eine neue DVD oder eine Blu-ray kauft, das Wendecover dann umdreht, damit dieser Flatschen weg ist.
Aber ich glaube, es ist wirklich so, dass die auch die Leute, die halt solche Inhalte verkaufen, da mittlerweile dann auch sensibler in der Folge umgegangen sind, halt dadurch, dass sie halt indirekt durch diese großen Flatschen auch dazu aufgefordert wurden, da genauer hinzugucken, habe ich tatsächlich auch den subjektiven Eindruck, dass Verkäufer gerne jetzt häufiger nachfragen, zeigen sie mal einen Ausweis und sowas, was davor vielleicht wirklich nicht der Fall war. Also da würde ich, glaube ich, das stimmt, sagen, das hat zumindest, auch wenn es jetzt optisch natürlich jetzt nicht gerade für den Film fanförderlich war, ist es aber zumindest, hat es den Zweck erfüllt, drücken
wir mal so aus. Das stimmt. Ich muss noch eine ganz kurze Anekdote, dann höre ich auch auf zu dem Thema, aber das ist immer so mein, wenn es um Filme geht, freue ich mich immer so ein bisschen. ich hatte damals auch, ich will jetzt den Namen nicht sagen, das war ein bekanntes Fachgeschäft für Elektronik. Das gab es damals hier bei uns in Coburg und das war immer so mein Go-To-Geschäft, so zwischen, ich glaube, ich war 16, 17, um dort Filme ab 18 zu bekommen. Und die hatten einen Verkäufer und der hat mir halt wirklich mit breitestem Lächeln und sogar immer noch mit irgendwelchen Nebensätzen wie, ja, da spritzt das Blut aber ordentlich, hat er mir Filme verkauft wie Starship Troopers und zahlreiche andere Filme ab 18, auch Spiele ab 18, die habe ich dann immer dort gekauft. Ich habe dann immer gewartet, bis dieser Verkäufer dann da ist. Und ich bin mir sicher, der wusste, dass ich noch keine 18 bin und ich wusste auch, dass er das wusste, aber wir haben da einfach nie drüber geredet. Und ich bin dann halt einmal einfach hin und habe gesagt, ich hätte gerne mal die indizierten Filme gesehen. Die hatten da so einen Ordner mit Coverscans, den konnte man sich dann geben lassen auf Anfrage. Am Anfang habe ich das noch mit meiner Mutter dann zusammen gemacht, aber dann später dann auch allein, als ich so 16, 17 war. Und der hat mir den halt einfach immer so mit einem breiten Lächeln hingelegt. Und wir haben dann nie drüber gesprochen, so dass ich eigentlich... dass es eigentlich illegal ist, was der Mann da gerade macht, sogar hochgradig illegal, weil er Filme, die indiziert sind, einem Jugendlichen unter 18 zugänglich macht und quasi auch öffentlich damit Werbung macht, also quasi das, was eigentlich das Indizierungsverfahren verhindern soll. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass der dann immer, wenn dann irgendwie ein neues Spiel oder ein neuer Film rauskam und ich mir das dann dort geholt habe, dann hat er immer noch gesagt, ja, das ist super toll, richtig brutal. Und ich habe also gedacht, eigentlich... fand ich es damals schon komisch, aber ich habe das natürlich dankend entgegengenommen in dem Alter. Aha.
Bei mir war es zum Beispiel genau auf der anderen Seite so, dass ich, wenn ich in einem Mediamarkt war, auch später, als ich schon volljährig war, dass da mal so eine Zeit lang der Fall war, dass die Verkäufer immer gefragt haben und sich immer einen Ausweis gezeigt haben. Also quasi auch, wenn man 50 Jahre alt war und ganz offensichtlich volljährig, haben die sich dann noch den Ausweis zeigen lassen. Das war bei uns im Mediamarkt auf jeden Fall so. Die kamen sich natürlich auch ziemlich bescheuert vor, aber ich sag mal, wenn dann quasi so ein Mystery-Shopping war und irgendwelche Jugendlichen versucht haben, da was zu erwerben, was sie nicht durften, haben sie die wohl dran gekriegt, was ja auch richtig ist, sodass das dann quasi dazu geführt hat, dass sie einfach alles und jeden nach dem Ausweis gefragt haben, auch bei egal welcher Freigabe, auch bei FSK 12 etc. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig.
Das weiß ich auch noch, da hingen dann teilweise auch Schilder bei uns, da kann ich mich noch dran erinnern. Also Schilder, wo schon darauf hingewiesen wurde, dass es Vorschrift ist, dass jeder nach dem Ausweis gefragt wird, der Film ab 18 oder Spiele ab 18 dann
genau,
kaufen
und dass
möchte.
Man sich nicht wundern sollte, ja.
Genau, ich bin da auch dabei. Natürlich, damals war mir das natürlich recht, dass ich solche Filme dann käuflich erwerben konnte. Was ich da alles gemacht habe, um an sowas zu kommen, das wäre auch ein Thema irgendwie vielleicht für einen anderen Cast in einem anderen Rahmen. Aber ich bin eigentlich auch dabei. Also ich fand es auch rückblickend richtig gut, dass ich mit dem Thema dann kritisch auseinandergesetzt wurde. Und ich habe auch beobachten können, und es hält sich bis heute noch, ich schaue da immer mal so ein bisschen, wenn ich gerade im Mediamarkt bin oder irgendwo anders, und gucke, dass ich halt Leute, die halt so ein bisschen grenzwertig, was das Alter angeht, ausschauen, dann solche Filme oder Spiele kaufen, die werden in 9 von 10 Fällen immer nach dem Ausweis gefragt. Und das finde ich eigentlich auch, ich finde es eigentlich auch wirklich lobenswert, weil das ist ja, ein kritischer Umgang mit dem Thema ist notwendig und richtig. Mhm. Und ich finde es gut, dass sich das bis heute so ein bisschen durchzieht, dass der ganze Umgang mit dem Thema einfach sensibler geworden ist. Also das ist auch meine Wahrnehmung.
Ja, das Einzige, was ich dann halt immer mitbekommen habe, dass gerade wenn die FSK irgendwelche Filme geprüft hat, dass das auch immer relativ divers war vom Ergebnis, wo man sich manchmal gefragt hat, warum der eine Film dann durchgewunken wurde weil beim anderen Film dann quasi dann die Schere angesetzt wurde, wobei das ja immer dann vom Verleih selber gemacht wird, um Fassungen zu erhalten, die man dann auch tatsächlich auf den Markt bringen kann. Wo sich dann ja auch relativ viel dazu entwickelt hat, dass man dann quasi im europäischen Ausland dann Filme erworben hat, um quasi diese geschnittenen Fassungen zu umgehen. Aber das war auf jeden Fall auch ein Thema, was sich dann direkt in der Folge davon verändert hat. Teilweise zum Guten, aber teilweise war es dann auch noch nicht so ganz ausgegoren, wobei sich das ja dann auch über die Jahre dann verändert hatte. Vielleicht noch ein weiteres Thema, was unmittelbar davon betroffen war, war ja auch das Thema der Waffengesetze. Denn die Waffen, mit denen der Täter da vorgegangen ist, waren ja relativ kritisch, und auch die Art und Weise, wie er sich das besorgt hat, und auch das Thema also Sportwaffen, die dann zu Mordwaffen werden, wo sich ja auch im Nachgang zu Winnenden eine Initiative gegründet hat, die sich auch damit beschäftigt hat, dass man diese Schusswaffen einschränkt für diese sportlichen Betätigungen. Und es gab, glaube ich, auch in dieser einen Dokumentation so ein Streitgespräch zwischen den Vorsitzenden von so einem Schützenverein und Schülern, wobei ich das ganz witzig fand, wie so dieser Dialog da stattgefunden hat, dass die Schüler sogar relativ emotionslos und relativ rational an diese Argumentation rangegangen sind, und diese Sportschützen, das alles so 60, 50-Jährige waren, die sich da so relativ konservativ und emotional dann gegeben haben und eher so mit Totschlagargumenten kamen als mit echten Argumenten, warum man jetzt quasi so eine Waffe haben muss. Aber die Folge war auf jeden Fall, dass man danach, um wirklich großkalibrige Waffen nutzen zu können, man ein medizinisches und ein psychologisches Gutachten vorlegen musste. Einfach, dass man diese geistige und mentale Stabilität nachweisen kann, und auch die Aufbewahrung verschärft wurde. Also es wurde ja auch angesprochen, dass man dann sagt, okay, wenn ich Sportschütze bin und auf einer Schießanlage meine Waffen benutze, dass ich die dann nicht zu Hause haben muss. Ich meine, es sei denn, ich habe es aus beruflichen Gründen, weil ich Förster bin etc. Und die Aufbewahrungsrichtlinien haben sich ja dann auch dahingehend verändert, dass man sagt, okay, die Waffe muss von der Munition getrennt gelagert werden, beziehungsweise dass diese Pumpguns dann ganz verboten wurden. Also ich glaube, er hatte so eine Mossberg im Einsatz gehabt, mit so einem Pistolengriff. Also die quasi komplett verboten wurden. Aber auch sowas wie Wurfsterne oder Butterflies wurden dann quasi auch im Nachgang dazu verboten. Und auch diese Restriktion von den Verkäufern wurden so ein bisschen verschärft, dass man diese Meldungen an die Behörden geben musste und das Ganze dann auch dokumentieren. Wobei ich mich zum Beispiel persönlich frage, da ich auch mit ab und zu mal mit Behörden Kontakt war, auch mit den unteren Behörden, die für die Waffen zuständig sind, wo dann auch immer dieses Argument kommt, wenn ich Sportschütze bin, ist die Technik mittlerweile so, dass ich quasi gar nicht mehr diesen mechanischen Schießvorgang brauche, sondern dass ich auch die ganze Ballistik und auch alles, was ich an Waffenfeedback quasi bekomme, dass man heutzutage sowas, also wenn es wirklich um diese Distanz vom Schießen geht, dass ich das auch simulieren kann, sodass ich eigentlich gar nicht mehr mit diesen ja, mit scharfen Waffen diesen Sport betreiben müsste.
Ja.
Und dann ist es ja quasi immer so dieses Argument, auf der einen Seite, ich sag mal, so wie ich mich damals gefühlt habe, habe ich gesagt, okay, diese Filme, die müssen nicht verboten werden. Ich bin stabil, ich bin 17, 18 Jahre, ich kann das konsumieren. Auf der anderen Seite fand ich das aber damals schon, war ich dafür, ja, Waffenverbot, das finde ich total gut, weil, ja, was soll dieser Spaß, dass einer da quasi an der Schießanlage sich mit der Waffe hinstellen kann und auf irgendwelche Scheiben zielen kann? Warum steht das da drüber, dass in dem Moment vielleicht einer durchdreht und mit der Waffe dann Amok läuft? Wobei man, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet, ja, vielleicht Filme haben nicht dieses Unmittelbare, dass ich ein Instrument habe, mit dem ich quasi einen Mord begehen kann, aber ich kann ja genauso gut mit einem Messer aus meiner Küche losziehen und irgendwen umbringen. Also dieser Zusammenhang oder dieses über den eigenen Tellerrand hinausgucken hatte ich damals zum Beispiel nicht, dass man sagt, okay, das ist auch ein Hobby und irgendwo eine Freiheit von Menschen. Auch wenn ich es persönlich nicht verstehe, warum man dann quasi mit diesen scharfen Waffen diesen Sport dann ausführt. Wobei ich auch viele kenne, die das machen und die auch völlig normale Menschen sind. Es ist ja wie auch bei den Killerspielen oder bei der Gewaltmusik immer nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, der dann quasi durchdreht. Und dann liegt sie auch nie an dieser einen, an diesem einen Faktor. Genau, aber das waren im Prinzip dann so diese Implikationen, die da draus kamen. Und ich fand es auch ganz interessant bei der Recherche, auch bei dieser, in dieser Initiative, die sich dann keine Mordwaffen als Sportwaffen genannt hatte, dass relativ viele Waffen dann auch im Privatbesitz waren. Also ich sag mal ich glaube, das waren so Zahlen von 2016, 6 Millionen tödliche Waffen im Besitz von 1,5 Millionen Privatbesitzern. Und auf der anderen Seite Statistiken, wobei die nicht ganz belastbar und vollständig sind, von 1990, also seit der Wende bis 2016, wo 235 Leben durch Sportwaffen getötet wurden. Und was ich interessant fand, dass diese Statistiken nicht offiziell erhoben werden. Also es gibt von den Bundesländern keine Statistiken, die quasi geführt werden, wo man sagt, diese Mordfälle oder diese Tötungen gehen dann auf Sportwaffen zurück, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das ist ja, sind ja relativ normale Zahlen, sowas kann man ja eigentlich erheben, weil man ja auch alle anderen Rahmendaten erhebt. Also das war zum Beispiel auch was, wo diese Initiative gesagt hat, irgendwie ist das hier komisch, dass da so geblockt wird, weil man auf der anderen Seite ja auch versucht hat, so viel wie möglich zu regulieren. Wobei vielleicht diese Unterhaltungsindustrie und die Lobby dahinter dann nicht so stark war, weil, ich weiß nicht, vielleicht ja, so Erwachsenenfilme auch nicht das große Budget dann machen von allen Mainstream-Filmen, sage ich mal. Also dass da vielleicht auch ein politischer Hintergrund da ist. Gut. Ja, also ich denke mal, da hat man so ein bisschen diese Vielfältigkeit wieder gesehen, was sich so alles im Nachgang dazu verändert hat und in wie vielen Lebensbereichen es eigentlich direkte Auswirkungen hatte, um diese Tat dann irgendwie oder um die Gründe dahinter zu verhindern. Also ich sag mal, auch in der Schulpsychologie und in der Schulpädagogik hat sich ja danach auch relativ viel getan. Also dass so Schulpsychologen eingestellt wurden, dass Schulsozialarbeiter eingestellt wurden, um einfach diese Themen schon früher aufzugreifen. Und ich sag mal, heute in der Welt, wo das Internet noch viel präsenter ist als damals und wo man auch ganz schnell eher ein Opfer von Cybermobbing sein kann und dieser Druck, der auf einen persönlich geht, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, in den Schulen durch Personal und durch Prävention quasi das ein oder andere schon zu verhindern, indem man einfach auf diese Personen, die einfach Probleme haben, die geistig oder nicht geistig, sondern eher psychisch nicht so gefestigt sind, um auf diese schon frühzeitig einwirken zu können, weil es, denke ich mal, heute vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger ist, als es damals vielleicht war, wo man zwar im Internet war, aber hauptsächlich um passiv zu konsumieren, weil dieser aktive Dialogkanal vom, ich sag mal, Web 2.0, den gab es ja damals noch gar nicht.
Richtig, ja, das stimmt. Ja, trotz dessen, dass man halt diverse Gesetze geändert hat und dass man halt auch viel gelernt hat aus diesem zu diesem damaligen Zeitpunkt ja mehr oder weniger einmaligen Fall, blieb es nicht bei diesem Amoklauf. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber im Jahr 2006 gab es ja auch den Amoklauf von Emstetten, der an einer Realschule getätigt wurde von einem damals 18-Jährigen. Da sind auch, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es viele Leute verletzt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sind da Leute gestorben? Muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen.
Ich muss es auch nachschauen. Also
ich glaube, es waren Verletzte. Ich glaube, es gab keinen...
Ja, also ich bringe es ehrlich gesagt immer mit Winnenden durcheinander, der ja dann nochmal 3 Jahre später war, aber ich meine auch, es gab nur Verletzte, keine Toten. Mhm. Ja, ich schaue es jetzt aber auch gerade nochmal nach.
Wobei da,
es gab keine Toten.
Es gab keine Toten, aber wobei hier natürlich trotzdem auch eine gewisse Dimension auch wieder neu eröffnet wurde, da der ja mit Rauchgas und mit Rauchgranaten und sowas gehandhabt hat, mit Rohrbomben, Brandbomben. Das ist ja natürlich vom Impact her natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Jetzt unabhängig von der Opferzahl. Aber es hätten ja auch durchaus viel mehr Menschen sterben können. Und wie du es schon gesagt hast, Dominik, im Jahre 2009 in Winnenden gab es ebenfalls einen Amoklauf. Das ist in der Nähe von Stuttgart und dort hat ein 17-Jähriger 15 Leute und sich selbst getötet. Und da ist halt noch das Besondere gewesen, besonders im Anführungszeichen natürlich gesetzt, dass sich dort dieser Amoklauf mehr oder weniger auch außerhalb des Schulgebäudes fortgesetzt hat, in der Örtlichkeit selbst, also in diesem Ort. Und dass es dann eine mehrstündige Verfolgungsjagd und Flucht gab vom Täter zu der Polizei. Also man sieht zumindest, dass man sowas, egal wie sehr du Gesetze verschärfst, egal ob du irgendwas an auch was Überwachung, was Kameras und sowas angeht, du kannst Dinge einfach nicht verhindern. Und das sind halt die zwei besten Beispiele dafür.
Ich finde auch, wenn man das jetzt so rückblickend beurteilt und wirklich die verschiedenen Faktoren zusammennimmt, die da eine Rolle gespielt haben, sei es auf der einen Seite eben der Druck durch die Schule, weil es gab ja auch nochmal diesen Aufsatz, den der Täter damals verfasst hat, wo er auch gesagt hat, eigentlich bin ich kein unbeliebter Mensch in der Schule, also die Leute schätzen meinen Humor und mein Ziel ist es quasi mal Informatik zu studieren, aber da habe ich nicht den Notenschnitt, um quasi für das Studium zugelassen zu werden. Also dieser Druck, der eigentlich auch durch die Schule da ist, der letztlich auch durch die Eltern kommt, und wo sich Eltern dann auch tatsächlich nicht mehr um die Kinder kümmern, weil ich glaube, das ist für mich persönlich eigentlich der zentralste Punkt, wenn Eltern sich nicht mit dem auseinandersetzen, was ihre Kinder tun, dann ist es ein ganz großes Problem. Und wenn ich zum Beispiel ein gefestigter Jugendlicher bin, der sehr viel Liebe von seinen Eltern und Aufmerksamkeit von seinen Eltern erfährt, wo der Vater oder die Mutter sich auch mit dem Kind hinsetzt und sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal an, was guckt da eigentlich mein Kind? Und dann rede ich auch darüber und gucke, inwieweit das Kind auch damit reflektiert und wie es das aufnimmt. Dass da eigentlich mit das größte Problem ist, nämlich auch dieses, wie rede ich mit meinen Eltern? Also auch diese Aussagen, die von den Eltern des Täters in den Dokumentationen kommen, wobei das nicht die eigenen sind, sondern das wird dann irgendwie von Schauspielern gesprochen, die sich auch irgendwo versuchen zu rechtfertigen und wo da auch irgendwie noch gesagt wird, ja, und ich habe ihn an dem Tag noch in den Arm genommen und so. Aber grundsätzlich, wenn ein Kind irgendwie ein Dreivierteljahr nicht zur Schule geht oder ein halbes Jahr und man einem das nicht auffällt, das ist dann schon ein bisschen seltsam, wo man eben sagen muss, okay, in einem vernünftigen Elternhaus und ein gutes Elternhaus kann halt keine Restriktion von außen verbessern oder dafür einstehen, weil diese Erziehung, die müssen die Eltern machen und die Eltern müssen den Kindern das mit auf den Weg geben, dass sie eben von solchen Medien, sei es eben gewalttätige Musik oder Videospiele oder Filme, dass sie davon sich nicht beeinflussen lassen, sondern dass sie einfach darauf als ganz normale, mündige, gefestigte Personen reagieren. Und ich glaube, das ist für mich mit so das zentrale Thema mit der Gesellschaft an sich, die Druck aufbaut, auch dieser Leistungsgedanke, der in einer Gesellschaft ist, weil wenn du deinen Abschluss nicht machst, dann bist du nichts, dann bist du nichts wert und nur wer arbeitet, ist was wert und generell, wie man so sein eigenes Leben führt und wie man das führt, dass so viel Druck eigentlich von außen kommt, dass das alles so Faktoren sind, die letztlich dazu führen, dass irgendwo in einem Menschen so ein Fundament entsteht und dass jeder Aspekt, zum Beispiel Videospiele, zum Beispiel Mobbing durch Schüler, dass ich vielleicht persönlich verletzt werde oder so, dass das dazu führt, dass das irgendwann kulminiert und wie so eine Zeitbombe dann tickt und irgendwann letztlich explodieren kann. Also das ist das, wo ich mir so denke, kann man das verhindern? Ja, teilweise, aber das ist immer höchst individuell und diese Fälle von Emstetten und Winden haben ja eigentlich gezeigt, dass man es, obwohl man diese ganzen Vorkehrungen getroffen hat und ob ich jetzt 1000 Überwachungskameras habe oder nicht, dass man sowas dann eigentlich nicht verhindern kann, sondern nur dann, wenn man im Vorfeld was erkennt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke an die Zeit damals, auch ich habe damals natürlich Counter-Strike gespielt, sogar in einem Clan. Es gab von unserer Schule tatsächlich auch eine Map, also eine spielbare Karte von der Schule, wo ich mich dann auch so zurückerinnere und denke mir so, der Typ, der das damals gemacht hat, der halt auch eher so ein verschlossener Typ war, der vielleicht auch mal komische Gedanken hatte oder so, ob man da hätte reagieren müssen. Bei uns ist zum Beispiel nie was passiert, aber so retrospektiv wüsste ich gar nicht, wie ich damals hätte reagieren sollen, ob man das irgendwo meldet oder so. Diese ganzen Verfahrensweisen und auch die Sensibilisierung, sowas gab es damals ja eigentlich nicht. Und auch eine ganz witzige, oder was heißt witzige Anekdote auch, eine Lehrerin hat auch zu uns direkt im Anschluss da in einem Unterricht, nicht zu mir selber, aber in so einer Situation, wo es ein bisschen lauter wurde und wo es eine Meinungsverschiedenheit gab, zu einem Mitschüler von mir gesagt, ja, dann erschieß mich doch. Wo man dann erstmal gemerkt hat, wie blank eigentlich auch die Nerven von Lehrern sind und wie stark belastet auch Lehrer in ihrem Beruf sind. Weil man denkt ja immer so, ja gut, die haben den halben Tag frei, haben nur Sommerferien und so. Aber gerade auch in anderen Schulformen, wo es ja doch schon schwierig ist und wo dann auch die Lehrer, wenn sie es denn annehmen, die Rolle von der Erziehung übernehmen, die Eltern dann quasi nicht bringen können, dass sich dort auch Menschen einfach aufreiben und dass auch da ein Problem besteht im Schulsystem und wie wir eigentlich mit der Bildung und mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen umgehen. Also das sind alles so Faktoren, die da so zusammenkommen, wo man sich so sagt, eigentlich schwieriges Thema.
Ja, aber im Prinzip hast du absolut recht, also um solche Taten zumindest einzudämmen oder minimal zu halten, ist halt wirklich der erste Schritt, ist halt das, was in den eigenen vier Wänden passiert, wie die Erziehung stattfindet und wie die Eltern sich verhalten, gebe ich dir absolut recht, hast du sehr schön ausformuliert.
Ein ganz kurzer Nachsatz noch vielleicht zu Winnenden, will ja nicht zu sehr drauf eingehen, weil um das Thema soll es ja heute nicht gehen. Aber was ich noch besonders fand, was auch nochmal eine ganz andere Debatte dann aufgemacht hat, es wurde ja im Nachgang diskutiert, weil größtenteils Mädchen und Frauen umgebracht wurden von dem Täter, ob da vielleicht irgendwie auch Frauenhass als Motiv in Frage kommt, weil man auch auf dem Rechner wohl des Täters entsprechend pornografische Inhalte gefunden hat, die Frauen in eindeutigen Posen zeigen. Da hat unter anderem damals auch Alles Schwarze, das weiß ich noch, stark dafür Lobby gemacht, dass eben Frauenhass und das Männlichkeitsbild in der Öffentlichkeit und das alles, dass das eine Rolle spielt und wie gefährlich eigentlich Männlichkeit ist und war sehr, sehr kontrovers, aber das wollte ich vielleicht mal noch anmerken, weil das ist ja ein Thema auch, was in keinem der anderen Fälle auch nur im entferntesten irgendwie in Betracht gezogen wurde, aber was halt hier nochmal präsent geworden ist dann.
Wobei es zumindest hier im Erfurt sogar fast angebracht wäre, aber nur rein, was die Faktenlage angeht, weil ja hauptsächlich da auch die Opfer, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wirklich auch weiblich waren. Also gerade was die Lehrkörper angeht, waren es, glaube ich, ein Lehrer und mehrere Lehrerinnen. Also ich glaube, 6 oder 7 Lehrerinnen waren es, glaube ich. Also, aber das ist ja halt Zufall wahrscheinlich.
Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, in dem Fall war es eher dessen zu schulden und es war in dem Fall wohl auch mehr oder weniger eindeutig, dass halt die Personen, gegen die sich der Hass richtet, zufällig weiblichen Geschlechts waren, größtenteils halt Lehrerinnen und nicht Lehrer, aber ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn die Person, wenn es sich da um Lehrer gehandelt hätte, wäre der Fall genauso abgelaufen. Also ich denke, dafür kann man ausgehen.
Ja, ich bin ja tatsächlich zum Glück in der für mich positiven Position, dass ich nie direkt Kontakt hatte mit einem Amoklauf, dass ich sowas nie erleben musste, dass ich auch nie in der Nähe etwas erleben musste oder dass Bekannte oder Verwandte irgendwie so ein Schicksal erleiden mussten. Dominik, bei dir sah das ja anders aus.
Ja, wobei, also zu sehr dramatisieren will ich es jetzt auch nicht, weil ich war nicht unmittelbar dabei, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, zum Glück. Aber bei uns in Coburg gibt es 2 Realschulen. Es gibt eine Realschule 1 und es gibt eine Realschule 2. Und in meinem Abschlussjahrgang 2003, das war auch im Juli noch, also das muss so um die Zeit der Prüfungen gewesen sein, als der Unterricht quasi bei uns mehr oder weniger schon nur noch alibimäßig ablief, weiß ich noch, sind wir damals aus der Schule gekommen. Und die Schulen waren auch räumlich getrennt, das muss man sagen. Die eine war quasi an einer Stelle von Coburg, die waren nicht nebeneinander oder so, sondern die waren wirklich auch getrennt voneinander, sodass man mit dem Auto irgendwie nochmal 5 bis 10 Minuten fahren musste, um da hinzukommen. Aber das war auch noch so ein wichtiger Punkt. Wir sind dann runtergelaufen, also die Schule, die Realschule 1, auf die ich ging, die war auf dem Berg oben. Und wir sind dann den Berg runtergelaufen in Richtung Coburg Zentrum, also Marktplatz. Und da sind uns dann schon Leute entgegengekommen, die auf der anderen Schule waren, die halt dann Schluss hatten. Und die haben uns dann gesagt, da hat jemand geschossen. Und wir haben erstmal so gedacht, okay, ja, so wie man halt damals in dem Alter ist, ja, verarsch mich halt und so, ne? Also es ist totaler Quatsch, erzählt uns halt irgendwie nicht so ein Mist, das ist ein ernstes Thema, weil wir waren da auch schon da alt genug, dass wir gesagt haben, über sowas macht man eigentlich nach den jüngsten Ereignissen keine Witze mehr. Und dann kamen aber mehr Leute irgendwie, dann kamen uns noch mehr Leute entgegen, unabhängig von dieser einen Person, die dann auch gesagt haben, da war was, da hat jemand um sich geschossen und da hat es auch Tote gegeben. Und dann sind wir natürlich erstmal komplett, ist uns quasi alles aus dem Gesicht gefallen irgendwie, wir waren dann alle erstmal wie in so einer Starre, sind dann nach Hause gefahren. Ich habe dann auch schon relativ kurz danach Anrufe von meiner Mutter zig auf dem Handy gehabt, habe sie dann gleich zurückgerufen, weil sie in der Eile nicht mehr wusste, ob unsere Schule 1 oder 2 heißt, weil die waren sich auch recht ähnlich so von der Art her. Und sie hat mich dann auch ganz hektisch angerufen, hat gefragt, ob alles in Ordnung ist und so. Und ich habe gemeint, ja, das waren der anderen, so, ne? Und dann bin ich sofort nach Hause gefahren, habe den Fernseher eingeschaltet und dann lief sofort auf NTV schon, war schon unsere Schule, also die Schule oben zu sehen, die Realschule, an der sich das halt ereignet hat. Und dann ist uns erstmal so richtig bewusst geworden und wir haben dann die Infos bekommen, was da eigentlich war. Und zwar war es so, dass ein Schüler dort in der, ich meine, es war da die, ich habe es nicht genau mehr nachgeschaut, es müsste die 8. Klasse gewesen sein oder 9. Klasse, mitten im Unterricht eine Waffe gezogen hat. Also es war in der Klasse, er saß in der Klasse, die Lehrerin stand an der Tafel und er hat eine Waffe gezogen und hat in die Tafel geschossen. Also er wollte wohl die Lehrerin treffen. Wie das dann im Nachgang genau war, wusste niemand so richtig. Das konnte auch nicht mehr festgestellt werden. Aber er hat definitiv an der Lehrerin vorbeigeschossen, in die Tafel rein. Diesen Schuss hat eine Lehrerin im Nebenzimmer gehört, die auch gleichzeitig die Schulpsychologin war. Die ist dann in das Zimmer gegangen. Da waren dann die meisten Schüler dann schon am Fliehen. Das waren, glaube ich, Erdgeschoss oder erster Stock. Also die sind dann auch aus dem Fenster raus und haben sofort fluchtartig das Klassenzimmer verlassen. Und diese Lehrerin hat dann versucht, diesem Schüler die Waffe zu entwenden, ist dabei ins Bein getroffen worden und konnte dann aber auch noch fliehen. Auch die andere Lehrerin ist dann verletzt worden, irgendwie bei diesem Schuss in die Tafel. Hat dann aber auch das Klassenzimmer verlassen. Es war dann auch noch so, dass nur noch ein Schüler mit im Klassenzimmer war, den dann dieser Täter dann gezwungen hat, mit drin zu bleiben. Die waren dann allein in dem Zimmer und dann hat sich der Täter auch quasi direkt im Anschluss hat eine weitere Waffe aus dem Rucksack geholt. Das war dann ein Revolver sogar, ein großkalibriger Revolver und hat sich damit, hat sich den Lauf in den Mund gesteckt und dann abgedrückt. Es war jetzt, also es wurde auch im Nachgang, es wurde überall als Amoklauf bezeichnet, es war aber de facto kein Amoklauf im Sinne von, es war ein geplantes Vorgehen, um Leute umzubringen, sondern was die Recherchen dann gezeigt haben und sowas und was auch die Leute berichtet haben, meine Freundin kannte den Täter auch persönlich, ich kannte ihn insofern, als dass ich mal mit ihm Tischtennis gespielt habe, das ist mir dann im Nachgang wieder eingefallen und aus diesen Berichten und sowas ging heraus, es war keine Person, die das irgendwie geplant hat oder so, das war jemand, der wollte schockieren, der hat eine Waffe halt mitgebracht, der hat auch vorher wohl schon Munition und ungeladene Waffen mal mitgebracht gehabt und diese Situation ist ihm scheinbar wirklich einfach entglitten und es kann eine Kurzschlussreaktion gewesen sein in dem Moment, es kann auch gewesen sein, dass es vielleicht so ein kurzer Anflug war, der einfach eskaliert ist, aber es war definitiv nicht geplant gewesen, dass da mehrere Leute zu Schaden kommen, aber es hat sich dann halt leider im Verlauf so entwickelt und natürlich auch für die Person, die dann mit in dem Klassenzimmer war, war es natürlich schrecklich mit anzusehen, wie sich da jemand selbst erschießt. Aber der Nachgang war so das, was mir dann auch nochmal gezeigt hat, dass Medien und Medienmanipulation Dimensionen erreichen kann, die, wenn sie einen selber betreffen, nochmal eine ganz andere Wirkung haben. Nämlich sind dann auch Leute, die ich gekannt habe, sind dann befragt worden zu ihm, die haben dann auch warum auch immer, Falschaussagen gemacht. Also sprich, ja, der war Satanist, was nicht gestimmt hat. Er war in der Gothic-Szene schon unterwegs, aber war kein Satanist und er war auch gewaltbereit, was auch nicht gestimmt hat. Und hat quasi so nach dem Motto, ja, das war eigentlich eine tickende Zeitbombe. Und ist dann auch im Nachgang konfrontiert worden von Freunden, von Familie und hat sich dann für die Aussagen entschuldigt. Aber die waren halt einfach dann verbreitet, die waren halt draußen. Und natürlich ging die ganze Diskussion, die in Erfurt dann angefangen hat, dann wieder von vorne los. Dann ging es also bei uns direkt regional dann los. Wie sicher sind die Schulen? Was ist mit Spielen? Was ist mit Filmen? Was ist mit Waffen? Bei dem Täter war es dann so, der hat auch am Waffenschrank seines Vaters quasi, hat den geknackt und hat da die Waffen rausgenommen. Dann ging da eine Diskussion los. Dann wurde darüber berichtet, weil der Großvater vom Täter auch wohl Waffensachverständiger in der Stadt war. Inwieweit muss man da darauf achten, dass die dann verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen? Also es war eine riesengroße Lawine, die losgetreten wurde. Und meine Freundin hat dann auch noch gesagt, dass sie teilweise auf dem Friedhof bei der Beerdigung von Medienleuten, wer das dann auch immer war, den Weg verstellt bekommen haben. Also sie durften den Friedhof nicht verlassen, die haben die nicht rausgelassen, bevor sie nicht ein Interview geben. Und da ist dann wohl die Polizei eingeschritten. Aber die haben die Verwandten, Freunde, Bekannten regelrecht, ja, quasi eigentlich schon körperlich bedrängt und haben gesagt, ihr geht jetzt hier nicht raus, bevor ihr uns nicht sagt, dass das ein Massenmörder ist, ein potenzieller gewesen. Und also
okay, das ist schon
das
krass,
hat,
ja.
es hat Dimensionen angenommen, wo ich dann auch gesagt habe, okay, eigentlich kannst du nichts mehr glauben, was in den Medien ist, weil das hat mich richtig beschäftigt damals, wie da teilweise damit umgegangen ist und wie dann auch Leute, die man selber kannte, die einem auch teilweise, ja, jetzt nicht nahe standen, aber die man halt einfach so öfters mal beim Weggehen gesehen hat oder mit dem man dieselben musikalischen Interessen geteilt hat, dass die dann plötzlich anfangen und einfach nur, weil sie da vor einer Kamera stehen, irgendwelchen Mist erzählen, der gar nicht gestimmt hat. Und dann habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wie wäre es mir gegangen, wenn ich an der Schule wäre? Mir hätte jemand irgendwie ein Mikro ins Gesicht gehalten und zwei Kameras auf mich gerichtet, hätte ich dann in dem Moment einfach irgendwas losgeplaudert? So hat er sich dann gerechtfertigt oder hätte ich wirklich versucht, möglichst wahrheitsgetreu zu antworten. Und ja, also es war verhältnismäßig ein verhältnismäßig kleiner Fall. Zum Glück ist nichts weiter passiert. Es ist halt außer diesem Täter niemand zu Tode gekommen. Aber natürlich für eine Kleinstadt im tiefsten Franken war das natürlich erschütternd in vielerlei Hinsicht.
Stefan, wie sieht es mit deinen persönlichen Erfahrungen aus? Gab es da mal irgendwas oder bist du auch eher so wie ich, der das wirklich sowas nur aus der Entfernung mitbekommen hat?
Ja, also diese Geschichten an den Schulen auf jeden Fall und eben einmal diese Mordtat quasi bei uns in der Kleinstadt, von der ich schon gesprochen hatte, wo es dann so war, dass eben auch, es gab einen Ehestreit und in dem Block quasi, wo der Täter gewohnt hat, hat auch ein guter Schulfreund gewohnt, der dann morgens ist die Frau im Nachthemd am Bürgersteig langgerannt und wurde dann quasi von dem Täter verfolgt und mein Freund ist quasi dem Morgen direkt zur Schule gegangen und ist dann auch in die Schussbahn dazwischen gekommen, war dann aber ganz normal in der Schule und hat uns das dann erzählt, was uns dann natürlich alle total erschreckt hat, weil das dann halt so real war. Und der Täter ist dann tatsächlich auch noch weiter durch die Stadt und hat dann, glaube ich, noch ein oder zwei Menschen ermordet. Aber das ist dann auch kein Amoklauf gewesen, weil die Absicht jetzt nicht war, so viele Menschen wie möglich zu töten, sondern das waren dann tatsächlich Beziehungstaten, wo ich sowas unmittelbar mitbekommen habe. Aber zu Erfurt selber habe ich noch einen persönlichen Bezug, weil eine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die zu dem Zeitpunkt eben auch an dem Gymnasium war, allerdings in einer anderen Stufe, also sie war jünger, hat das alles mitbekommen und war auch Mitgründerin von dieser Initiative Schrei nach Veränderung, die sich dann in der Folge gegründet hatte, um das Ganze irgendwie auch zu verarbeiten und um vielleicht auch was in der Schulwelt und im Umgang mit den Schülern zu verändern. Und ich hatte sie oder viele Jahre jetzt auch gar keinen Kontakt mehr mit ihr, habe sie jetzt nochmal versucht anzuschreiben, leider erstmal nur relativ kurzen Kontakt gehabt, aber was ich irgendwie doch ganz bezeichnend fand, war, dass sie heutzutage in einer Einrichtung arbeitet, die eben Schulabbrechern das ermöglicht, doch noch einen Abschluss zu machen. Also da sieht man eben, dass so ein Ereignis auch ganze Biografien prägen kann. Und ich glaube, auch in der einen Doku war es so, dass der eine Schüler, der eigentlich vorhatte, Soldat zu werden, danach gesagt hat, okay, auf gar keinen Fall, und dann tatsächlich auch die Ausbildung zum Lehrer gemacht hat. Was ich eigentlich immer ganz, ganz krass finde, wie Leute sowas dann verarbeiten und wie sie es dann auch aktiv in ihr Handeln umsetzen. Und gerade dieses Thema Schulabbrecher und denen dann den Abschluss ermöglichen, war ja genau mit ein Grund, warum vielleicht diese Schreckenstat damals passiert ist. Ja.
Okay. Habt ihr noch was zum Thema?
Also ich möchte noch eine Sache abschließend sagen. Das Thema ist, man kann da noch länger drüber diskutieren. Ich denke, wir haben relativ gut, oder wir haben es zumindest versucht, relativ gut in alle Bereiche mal vorzudringen und zumindest anzuschneiden, welchen großen Einfluss diese eine Tat eigentlich auf ganz Deutschland hatte. Und wer sich näher mit dem Thema beschäftigen möchte, dem möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Das ist auch in der Folge eines meiner Lieblingscasts Insert Moin mal angesprochen worden. Es gibt ein Buch von der Mutter eines der Attentäter aus dem Columbine-Massaker. Das Buch heißt A Mother's Reckoning. Es ist von, also geht um den Täter Dylan Klebold. Es ist von seiner Mutter geschrieben. Und dieses Buch ist sehr, sehr empfehlenswert. Es gibt als Hörbuch, das liest dann auch die Mutter selber, und es gibt es auch als normales Buch. Leider nur in Englisch, aber wer der Sprache mächtig ist, dem sei es ans Herz gelegt. Es ist wirklich ein Dokument dieses kompletten Vorfalls von, wie hat sich Dylan Klebold in seiner Kindheit verhalten, wie hat ihn die Mutter wahrgenommen, bis zu den genauen chronologischen Ereignissen dieses Tages und natürlich auch den Folgen für die Familie, für das Umfeld und überhaupt für ganz Amerika. Es ist absolut wirklich, ich hatte wirklich Gänsehaut beim Hören, und man taucht da auch wirklich in diese Welt ein, was nicht immer angenehm ist, aber was sehr, sehr hilfreich ist und sehr, sehr viel Aufschluss gibt auch. Und ja, wer sich das mal oder wer sich mit dem mal konfrontieren möchte und wer da keine Berührungsängste hat, dem sei das Buch wärmstens empfohlen.
Ja, ich hoffe, dass möglichst niemand mehr so einem Verbrechen zum Opfer fallen muss, gerade in Deutschland, weil das einfach, wir reden hier von der Schule, ich habe es eingangs schon erwähnt, die Schule sollte eigentlich eine Schutzzone, ein Schutzbereich, einfach ein sicherer Ort für jedes Kind sein, und das darf einfach nicht passieren, das ich stocke ja jetzt ein bisschen mit meinen Worten, aber das ist so ein bisschen was einem dann doch nahe geht. Das ist halt gerade so eine, es betrifft Personen, die junge Personen, junge Menschen, Kinder, die noch nichts in ihrem, die noch, ja, so viel in ihrem Leben vor sich gehabt hätten, und die werden dann einfach so aus dem Leben genommen, ja, grundlos mehr oder weniger, unverschuldet sowieso. Und das ist schon eine Sache, die einen dann schon ziemlich bewegt, und deine Empfehlung sollte man dann wahrscheinlich auf jeden Fall nachkommen. Ich werde es jedenfalls tun. Ja, und damit runden wir unseren Fall für heute auch ab. Noch nicht ganz die Episode, denn wir wollten euch am Anfang jetzt nicht mit dem ganzen Drumherum dieses Podcasts nerven, sondern erstmal den Fall quasi abschließen. Ja, eine Sache haben wir schon erwähnt. Also Stefan ist jetzt dabei. Ich hoffe, dass er sich auch bei uns wohlfühlt, aber ich habe jetzt schon in den letzten knapp 2 Stunden gemerkt, dass das auf jeden Fall auch in Zukunft sehr gut funktionieren wird. Ansonsten werden wir uns jetzt regelmäßig wieder hören, also unsere Pause, die durch den Personalwechsel und auch durch Dominiks Star-Allüren-Ausflüge in die Vereinigten Staaten begründet war.
Ja, ich habe sämtliche Kontakte geknüpft zu entsprechenden Filmstudios in Los Angeles, also stellt euch in Kürze auf den True Crime Germany Film dann ein.
Aber der handelt nur von diesem Podcast, richtig?
Der handelt nur von dem Podcast, genau. Ich hatte auch nur 3 Darsteller. Ich werde gespielt von The Rock, freue ich mich sehr drüber. Chris, bei dir ist es noch unklar.
Nicolas Cage habe ich mir gewünscht.
Im Gespräch sind, genau, Nicolas Cage, wenn der verfügbar ist. Ansonsten wird es wahrscheinlich werden, ja, wer war noch im Gespräch? Jake Gyllenhaal.
Ich dachte, das ist Jackie Chan.
Jackie Chan, ja, genau. Und bei Stefan müssen wir noch ein bisschen casten, weil wir hatten ja für Toni eigentlich jemanden gecastet irgendwie, aber da werden wir sicher
am besten,
auch noch jemanden.
Am besten Jim Carrey oder der aus Police Academy, der die Töne mit dem Mund machen kann.
Ja, Michael Winslow, genau, ein Afroamerikaner ist natürlich die perfekte Besetzung, ja. Nee, aber werde ich im Hintergrund behalten, ich werde mal mit den Studiobossen dort sprechen, wir duzen uns ja mittlerweile alle, und die Weinstein-Brüder, ich sage mal liebevoll die Weinis, die hole ich dann auch noch mit ins Boot, und dann haben wir das, genau, wir sind Bros, und dann kriegen wir das bestimmt hin, ja.
Ja, die Pause ist also vorbei. Wir werden dennoch, um jetzt tatsächlich auch mal, das haben wir leider im Verlauf des letzten Jahres nie so ganz geschafft, einen festen Rhythmus einzubringen. Also ihr werdet uns jetzt einmal im Monat hören, aber dann auch wirklich mit einer umfangreichen Folge, so wie ihr es von Gladbeck gehört habt oder wie ihr es auch heute hören konntet. Das ist so unser Ziel dabei. Noch eine zusätzliche Anmerkung für die Leute, die jetzt unseren Twitter-Account @truecrimegr nicht so aufmerksam verfolgen oder da sie Twitter nicht nutzen, verfolgen können. Wir haben zumindest schon im Hinterkopf demnächst eine Patreon-Seite zu eröffnen, auf der ihr uns finanziell und natürlich auch vor allem mit eurem Feedback und eurer Meinung unterstützen könnt. Das ist natürlich nicht verpflichtend. Der Content wird komplett gratis bleiben. Ihr könnt das ganz normal weiterhören. Es wird lediglich vielleicht ein paar kleine Zusatzsachen geben, wie das zum Beispiel die Leute, die uns unterstützen, zum Beispiel Themenvorschläge einbringen können, die wir dann auch berücksichtigen werden. So eine Sachen halt. Aber ansonsten an diesem Format ändert sich nichts. Also es gibt da keinen Content, für den ihr bezahlen müsst, damit ihr ihn hören könnt. Das passiert auf keinen Fall. Es ist einfach nur zur Unterstützung, weil wir ja auch viel Zeit in diesen Podcast investieren und teilweise auch Geld. Aber das funktioniert auch, wenn niemand von euch dazu bereit ist zu spenden. Wir wollen es einfach mal ausprobieren. Ja, ansonsten sind wir durch für heute. Ich spreche mal im Namen von uns dreien. Wir wünschen euch schon mal einen schönen Einstieg in den Sommer und vor allem eine sichere Zeit. Bis zum nächsten Mal. True Crime Germany.
Bis dann. Tschüss. Hasta luego.